Wir sind der erste Versicherungsmakler mit OnlyFans, ist korrekt.
Machst du dich wirklich jetzt selbstständig? Ich so, ja, ich bin schon selbstständig. Sagt er, ja, aber ohne Bestand? Ich sag, ja, null Kunden. Und der hat gedacht, ich verarsche ihn, ne? Ob ich lebensmüde bin. Ich sag, wieso? Sagt er, wie willst du das denn machen, ne? Ich sag, ich krieg das schon hin. Naja, also Kunden waren auch fairerweise noch nie ein Problem. Also wirklich nicht. Ehrlich nicht. Ich kann dir auch nicht sagen, wie man geil Neukunden akquiriert, weil ich es nicht weiß. Weil ich hatte auch in der Bankzeit immer schon so viele Empfehlungen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Kunden nach einer Empfehlung gefragt. Ich halte Automatisierung, wenn man sich auskennt, für sinnvoller als KI, Standpunkt heute. Ich sag immer, ich baue ein System, mit dem Leute besser werden, die nicht in diese Norm passen. Ja? Und das System sorgt dafür, dass sie mehr Freizeit und mehr Geld haben. Und dadurch sind sie auch glücklich.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Margot Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn. Aber kommen wir nun zu meinem heutigen Gast, der schon eine ganze Weile auf meiner Muss-ich-mal-einladen-Liste steht, und zwar aus zwei völlig unterschiedlichen Gründen. Zum einen habe ich vor 2 Jahren oder so etwas von ihm gelesen, was mich auf ihn aufmerksam machte, weil es ihn mit meiner Mutter verbindet. Und dann wurde er mir vermutlich im letzten Jahr von Christian König im Nachgespräch zu unserem Podcast empfohlen, weil der sagte irgendwas wie, das ist echt so einer der besten PKV-Makler und alles bei dem ist super digitalisiert, den musst du echt mal einladen. Ja, da habe ich ihn aufgeschrieben und jetzt habe ich ihn mal eingeladen. Weil dazu kommt noch, er kommt noch aus meiner zweiten Heimat, aus Köln, und das sind einfach so 3 Gründe jetzt, dass ich mit ihm echt mal sprechen muss. Und die Rede ist natürlich von Timo R. Brother aus Köln, beziehungsweise jetzt Leverkusen, glaube ich. Hallo Timo.
Schön, dass du da bist. Dich, ja. Danke, danke. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass einer das R ausspricht. Das ist ein Schluck von meinem zweiten Namen. Eigentlich kannst du schon Timo sagen.
Gut, dann sage ich Timo. Ich stand bei dir so drin, dass ich mit Timo R. Manche machen es auch als Kunstgriff in die Mitte, weil das einfach so halt gut aussieht.
Ich glaube, das habe ich irgendwann mal irgendwo gemacht. Das wurde mir automatisch vorgeschlagen und ich habe es einfach nicht geändert. Das war eigentlich, glaube ich, der Grund.
Timo, bleib mir einfach bei Timo, nicht Timo R. Punkt. wie gesagt, ich habe dir gerade gesagt, in der Einleitung, dass du auf meine Liste gekommen bist. Und zwar, weil ich was mit meiner Mutter verbindet. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Das Geschlecht ist es auf jeden Fall, denke ich nicht. Nein, ich weiß es noch nicht. Ich kenne deine Mutter nicht, deswegen keine Ahnung.
Genau. Nee, du warst im Poesiealbum von der Pfefferminzia. Und da hast du 2 Sachen gesagt. Zum einen, das fand ich schon mal gut, hast du geschrieben, ohne deine Fehler, die du gemacht hast, wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Finde ich einen super Spruch. Und dann hast du aber noch erzählt, dass du dir immer stundenlang QVC und sowas anschaust. So, zum Entspannen. Und das macht sie nämlich auch. Im Gegensatz zu dir, aber bestellt sie da auch Sachen.
Das habe ich noch nie gemacht.
Ja, aber ich dachte mir so, krass, ich dachte immer, das wäre einfach nur so für die älteste Karte meiner Mutter. Weißt du, dass die quasi QVC geschaut wird von dem Alter und niemand Jüngeres. Aber jetzt bist du halt der Erste, wo ich denke, krass.
Ich war da sogar sehr jung. Also mittlerweile gucke ich es fairerweise nicht mehr. Aber wahrscheinlich würde ich mir immer noch angucken, wenn ich irgendwie Zeit hätte. Oder irgendwie Lust. Aber ne, ich habe das damals als Kind geguckt. Da war ich so, boah, wie alt ist 4 Jahre oder so. Ich bin immer relativ auch früh aufgestanden und keine Ahnung. Und irgendwie tagsüber dann, ja, habe ich mir eigentlich immer diese ganzen Sendungen angeguckt. Also ich fand das total toll. Es gab so, da irgendwann mal die 7 war, kann glaube ich 1-2-3.tv, das werde ich nie vergessen. Und da lief da immer so eine Uhr, ne? Also musste man länger warten, dann ging die Stückzahl runter und ich fand das immer wundervoll toll, wie die Leute diese Sachen anpreisen, wo ich mir auch teilweise dachte, das ist vollkommener Schrott, was die da verkaufen. Aber ich finde es einfach klasse, wie die da, also zumindest sinnbildlich dahinter stehen. Ja. Ja, ja. Und ich habe das wirklich stundenlang gemacht, also ohne was zu kaufen. Ja, das stimmt.
Sehr schön. Übrigens, im Vorbereiten, das hätte ich mir dann, als ich auf deiner Seite war zur Vorbereitung, dachte ich mir nochmal einen Punkt, den ich auch gleich mal direkt vorab fragen muss. Weil nämlich mal auf deine Seite geht und nach unten scrollt, wo eure Social-Media-Kanäle stehen, ne? Da sind neben LinkedIn, Instagram und TikTok gibt's noch, du weißt schon, was meine ich jetzt noch?
Das wir sind
noch,
der erste Versicherungsmakler mit OnlyFans, ist korrekt.
Habt ihr wirklich einen OnlyFans-Account oder hast du einfach nur das Icon reingemacht, was lustig ist?
Nee, wir sind wirklich der erste Versicherungsmakler mit OnlyFans. Also wir haben es wirklich. Ja, aber jetzt muss man natürlich wissen, dass OnlyFans ja per se nicht dafür gegründet wurde, irgendwelche Nacktbildchen oder so von sich hochzuladen, sondern ursprünglich war ja ein ganz anderer Hintergrund dessen. Ne? Mhm. Genau, aber nee, es gibt wirklich einen Account. Das ist schon so. Findet man nicht so einfach, aber gibt's.
Und habt ihr auch Fans, die dich dafür bezahlen, dass ihr da seid?
Nicht so viele, aber wenn man es nicht glaubt, gibt es, ja. Und es hat sich, ich gebe dir den Tipp, es hat sich noch keiner ausgezogen.
Das ist verrückt. Wir hatten ja mal vor 3 Jahren hatten wir beim Versicherungsboten aus Spaß gesagt, wir hätten jetzt einen OnlyFans-Account. Also ich habe dann auch aus Spaß einfach versucht anzulegen, es war aber voll anstrengend. Mhm. Weil wir haben es OnlyFans aber genannt. Du hast einen OnlyFans-Account und ihr habt Leute, die euch bezahlen dafür. Also die halt
also, sind jetzt nicht viele, also dafür, das ist jetzt, da kann keiner von leben, ne? Also nee, da kann ich mir vielleicht einen Döner mal verkaufen oder so. Aber das ist schon so, ja. Und witzigerweise, die Idee kam durch eine Mandantin von uns, die das beruflich macht. Und habe ich so gefragt, weil ich fand es halt irgendwie witzig, weil ich weiß noch damals, ich habe ursprünglich mal nach der Bank bei der Allianz gelernt. Und da gab es dann einen Markt, der sei schon Vertreter, der hat angefangen mit seinem Hund da quasi Werbung zu machen und dann ist das auch eingeschlagen wie so eine Bombe. Ne? Da hat er die ganzen Tierversicherungen verkauft, weil er mit seinem Hund was auf Facebook gepostet hat. Ja, irgendwann kam dann gefühlt jeder Mensch mit einem Hund, ja. Dann ist es halt auch irgendwann nicht mehr cool. Und das gab es halt irgendwie so auf jeder Plattform, dann springen sie alle auf den Hype auf. Und da habe ich mir gedacht, cool, OnlyFans hat noch keiner aus der Versicherung gemacht. Ich meine, wir sind eine sehr anrüchige Branche, ursprünglich, zumindest wenn man andere Leute hört, ne, sage ich, dann müssen wir den Klischee auch mal ein bisschen erfüllen. Kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit immer uns hinstellen und sagen, wir sind die Tollen, wir sind nicht so eine und die anderen sind alle so. Ne? Ja, da habe ich einfach mal vorgemacht. Witzigerweise gibt es zwar Kunden, wenig Kunden auch, die uns darauf angesprochen haben, aber bis jetzt nur positiv, ne? Finde ich cool.
So. Okay, ich dachte, es wäre nur, weil man kann den Link nicht klicken,
nein.
Ne?
Nein, das kann man noch nicht klicken, das ist richtig.
Okay, ich werde doch mal auf OnlyFans gehen müssen und schauen, was ihr da so macht.
Ich hab einen Link, ich kann dir schicken.
Sehr schön. Super, ey. Das ist großartig. Ich dachte eigentlich mal zum Einstieg, das ist noch besser als ich dachte. Ich dachte, es wäre einfach nur so ein Witz im Sinne von, so guck mal, was wir auch könnten. Aber das macht ihr einfach gleich mal noch. Also ein Christian König, eine sehr gute Empfehlung hier, möchte ich festhalten. Schon der Einstieg ist großartig.
Grüße gehen raus nach Koblenz.
Wir haben sehr viel gelernt schon. Ich glaube, den Versicherungsmakler von Allianz, den du meinst, oder der Versicherungsmakler, den Volker Büscher. Nee, der war auch schon hier.
Volker Büscher.
Genau,
ja, das kann sein, ja.
In genau. Einer der ersten Folgen sogar. Genau.
Hm? Da finde ich es auch cool, da finde ich es halt auch authentisch. Aber gut. Aber das, genau, gut. Das kam so der Grund, wo es ja kommt. Genau.
Da kommen wir jetzt gleich mal hin. Aber bis wir zu deinem Allianz zwischen denen kommen, kommen wir erstmal zu dir, wollen dich kennenlernen. Wir wissen schon, du bist auf OnlyFans als Versicherungsmakler. Aber erstmal wollte ich dir als Person kennenlernen und stelle ich meinen Gästen immer die Frage, schreib doch mal selbst mit 3 Hashtags und erklär, warum die zu dir passen.
Ja, okay, dann würde ich mal anfangen mit Praxis schlägt Theorie. Ich bin einfach überzeugt davon, dass Erfahrungen am Ende, glaube ich, entscheidend sind. Man muss halt Sachen umsetzen, damit es funktioniert. Nur reine Theorie funktioniert halt nirgendwo. Das ist das Erste, dann Meinungsfreiheit statt Mainstream, kann man das so sagen, ja? Also ich bin immer davon, Klartext zu regen, diese Political Correctness ist mir nicht so wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall so ein Workflow-Warrior. Ich mache gerne so Prozesse, kämpfe mich dann da durch, und damit die Arbeit einfach einfacher ist. Das macht mir unglaublich Spaß.
Workflow-Warrior.
Warrior, ja.
Ah. Ah, das, wahrscheinlich wird deswegen, wurdest du von Christian empfohlen, dass du bist einfach digital so, ne, super aufgeregt, das wird wahrscheinlich das mit sein, ne, dass du in Prozessen so gut bist und dass alles so läuft. Würde ich meinen.
Komm auf jeden Fall klar damit, so, ja.
Das ist gut, ich bin gespannt. Wir werden noch ein paar von den Prozessen ein. Dein Workflow so durchgehen, aber vorher kommen wir noch zu dir. Und nach den Hashtags kommt immer das Emoji. Welches Emoji passt zu dir und warum?
Ich würde auf jeden Fall den Schlüssel nehmen.
Schlüssel?
Ein Schlüssel, ja. Ich mache gerne Türen auf, ich löse gerne Dinge, öffne gerne, also löse, öffnen gerne Dinge und ich denke, das ist Schlüssel ganz passend. Ne?
Das ist super, ich glaube, der hat noch keiner gehabt. Also ich glaube, wir sind bei Folge 155 oder irgendwie sowas. Ich glaube, der Schlüssel-Emoji hat noch keiner.
Ja, bitteschön.
Sehr schön. Großartig. Ja, dann haben wir jetzt mal so 4 Entweder-Oder-Fragen. Du sagst was und warum. Ja?
Okay.
Gut, das erste ist Berg oder Meer?
Meer. Ich bin mehrmals im Jahr in Spanien. Nicht, weil ich die Berge, also ich mag die Berge auch, aber das ist das Meer. Ich gehe zwar fast nie rein, weil ich irgendwie eine andere Beschäftigung finde, aber ich mag diese Luft und diese, kann man das Ruhe nennen? Das Meer ist ja nicht ruhig, aber für mich ist das so entspannt.
Ja, yeah, entspannt kann ich wirklich auch vorne schreiben. Es ist absolut, es ist nicht ruhig, aber das Rest ist einfach ein entspannter Flow da. Das zweite ist, müde sein oder hungrig sein?
Boah, da bin ich doch lieber müde. Also, schlafen kann ich immer, aber Hunger, boah, wenn man, da kann ich mich nicht konzentrieren, wenn ich Hunger habe. Nee, auf jeden Fall. Müde, bin ich lieber müde.
Okay, das dritte ist Drachen oder Einhörner?
Uff, mit beidem noch nichts zu tun gehabt. Meine Patenkinder mögen alle Einhörner, ich nehme Einhorn. Habe ich aber keine Begründung für.
Okay. Und das Letzte ist, wie gesagt, du kommst ja aus meiner zweiten Heimat, aus Köln, deswegen gibt es eine Köln-spezifische Frage und die ist einfach Blackfoes oder Querbeat?
Boah, Blackfoes, ein bisschen überholt. Ich würde sagen Querbeat aktuell, ne? Aber machen beide tolle Musik.
Ja, muss man für die nicht... Kölner ist es einfach, das eine ist eine alte Karnevalsband, so eine der ältesten, etabliertesten, und die anderen sind einfach so, ja, neuer, machen die neue Musik, aber beide perfekte Karnevalsbands. Aber du bist jetzt, ich habe ja am Anfang, also ich weiß, wo du mir empfohlen wurdest, warst du auch in Köln, du bist nach Leverkusen gezogen oder stand früher nur Köln drin?
Nee, gezogen, also das hat mit dem Wohnort ja gar nichts zu tun, das Büro war in Köln, ne, und bin natürlich auch hier aufgewachsen, ich komme ursprünglich gebürtig aus Bergisch Gladbach. Das ist so, mit der Bahn sind 17 Minuten bis zum Hauptbahnhof. Und genau, wir hatten das Büro in Köln und dann haben wir ein Objekt erworben in Leverkusen und dann haben wir das natürlich, das und das Objekt gemacht, weil das Büro, wo wir drin waren, das wurde leider verkauft. Ja, und dann, wie das halt so ist, Gentleman Agreement, habe ich gesagt, dann gehen wir raus und ja.
Ja, klar, okay.
Das ist der Grund.
Gut, aber das war zumindest richtig, also hatte ich richtig notiert, dass du Kölner warst, oder? Büromäßig genau. Köln eingetragen war.
Das ist richtig, genau. Sind zum 1.1. dieses Jahr rüber nach Leverkusen.
Ah, ja, sehr schön. Gut, ja dann, nach Leverkusen bist du jetzt rübergegangen. Du hast gerade schon gesagt, du kommst aus Bergisch Gladbach. Dann, was wolltest denn du als Junge, als du noch in Bergisch Gladbach aufgewachsen bist, werden? Ich vermute, es hat nichts mit OnlyFans zu tun und nichts mit Versicherungen.
Es gab es ja nicht. Ich wollte immer schon Versicherungsvertreter werden. Habe ich früh darauf hingearbeitet. Habe in der Schule nicht aufgepasst. Nein, Quatsch. Nee, was wollte ich früher werden? Also ich wollte mal Pilot werden natürlich. Das war immer mein großer Traum, bis sie dann festgestellt haben, dass ich farbenblind bin bei der Einschulung. Da war mein Traum natürlich mein Leben zusammengebrochen quasi als Kind, ne? Berufstechnisch. Ja, und danach... habe ich mich auch, glaube ich, mit Berufen gar nicht mehr so stark beschäftigt. Also ich habe mich lange Zeit nicht für Berufe interessiert. Deswegen, also ich würde jetzt Pilot sagen, so in der Kindheit. Okay. Ja.
Wie haben die festgestellt, dass du farbenblind bist? Gibt's, also ich kann... gibt's
denn, sag's dir. Die Kindergarten hat die Empfehlung gegeben, mich früher einzuschulen. Dann musste ich bei der Schule, da musste ich in die Schule und so einen Test und da musste ich auf einem Bein stehen, irgendwas machen und einen Sehtest machen und bei diesem Sehtest waren so Kreise und da waren Zahlen drin und so mit verschiedenen Farben, ne? Und ich sollte die halt sagen, ich sehe nichts, was soll ich denn da sagen? Ne? Also ich meine, Zahlen konnte ich alle, aber ich konnte sie nicht sehen, weil die halt so farbig waren. Ja, und das, da ist es rausgekommen. Ach, das also dann habe ich es prüfen lassen, genau, und dann da kam es raus.
Das sind die Tests, stimmt, wo einfach so ein Kreis, wo verschiedene starke, schwache Farben drin sind, also Zahlen in verschiedenen, stimmt, dann habe ich doch, habe gerade überlegt, was gibt's denn für Farbentests, aber genau, die gibt's.
Daher war's.
Genau, deswegen ist übrigens auch deine Farbe auf deiner Website so grell, wie ich gelernt habe.
Also für mich ist die ja gar nicht grell, aber es ist gelb, ja. Ja, aber das ist schon. Ich weiß ja nicht, wie wir es andere sehen, aber für mich ist das ganz angenehm.
Ich kann dir sagen, also für mich, vielleicht bin ich ja auch in irgendeine spezielle, weiß ich ja nicht, ne? Für mich ist es ein bisschen grell. Aber okay. Es ist neongelb. So Borussia Dortmund der 90er, würde ich sagen, die so mit neongelb-Trikots rumgelaufen sind. So in der Art.
Okay, das ist krass.
Ja, gut, okay, du wolltest früher Pilot werden, hast dann gesagt, okay, dann irgendwie eine lange Zeit nichts mehr und bis jetzt in der Versicherungsbranche. Was ist passiert? Das hat nichts mit Farbenblindheit zu tun, gehe ich von aus.
Nee, ja, was ist passiert? Wie kommt man in die Versicherung?
Ja.
Ja, aber so, ey, muss ja länger ausholen jetzt, ne?
Ja, klar.
Da muss lange ausholen. Ja, ich habe mich, wie gesagt, früher nicht für Schule interessiert, habe dann einen soliden Hauptschulabschluss belegt. Und mein Vater und meine Mutter waren es natürlich, die immer sagt, Junge, du bist schlau, ne? Mach weiter Schule. Und ich hatte natürlich überhaupt keinen Bock. Hab dann über den zweiten Bildungsweg dann irgendwie noch mit Ach und Krach quasi versucht, auf einer Handelsschule meinen Abschluss zu machen. Da bin ich dann aber auch aufgrund sozialer Inkompetenz runtergeflogen. Ja, und dann kam die Situation, dass ich im Ganzen, da kannst du so im ganzen bestimmten Gebiet, wenn du von einer Schule fliegst, kannst du nicht mehr auf eine Schule und musst in einen anderen Kreis gehen. Ja, bei mir war es dann, ich musste ins Oberbergische gehen, weil klar, mein Vater hat gesagt, du kannst nicht nur Sport machen und so, du musst was machen. Ja, und dann habe ich mich natürlich da bei einer Schule, in, kann man ja auch jetzt sagen, in Oberberg, beim Berufskolleg in Oberberg beworben. Einfach die Unterlagen hingeschickt, hatte keinen Bock, aber ich habe es einfach hingeschickt, weil mein Vater mich genötigt hat. Und ja, habe aber auch da nichts weiter gemacht. Da hat mein Vater mir irgendwann Druck gemacht, heißt, fahr mal vorbei, frag mal, was da ist. Ja, und ich habe, warum auch immer, mir an dem Tag, ich weiß nicht, was ich da bei mir gedacht habe, einen Anzug angezogen mit einem Hemd und bin dann halt zu dieser Schule gefahren und habe halt nachgefragt und gesagt, so, hör mal, ich wollte mal nachfragen, was mit meiner Bewerbung für den Jahrgang, für das BGJH hieß das, glaube ich, das Berufsgrundschule, also der Realschulabschluss innerhalb von einem Jahr nachzuholen. Und dann hatte ich Glück im Unglück, weil dann stand mein zukünftiger Klassenlehrer neben mir und guckte mich an und sagte, wo wollen Sie denn hin? Ich sag, ja, ich habe mir eine Bewerbung für die Handelsschule abgegeben. Sagt er, Sie? Sag ich, ja. Sagt er, geben Sie mir die Akte, hat er gesagt. Und dann hat er die Akte bekommen und dann hat er gesagt, haben Sie jetzt Zeit? Ich sag, ja. Und sagte, trauen Sie das auch in einem Jahr zu, den Abschluss? Ich so, ja. Ja, kommen Sie mit in den Unterricht. Hat mich mit in den Unterricht gesagt. Kann man sich ja vorstellen. Kann man sich vorstellen, im Anzug sitze ich vorne rechts neben dem Lehrerpult. Ja? Die Schüler haben mich gesiezt. Und ich war ja total überfordert und dann war ich halt dort. Ja? Und wahrscheinlich wäre das auch in diesem Schulgang so geendet, wie in allen Schulgängen davor. Ich hätte keinen Bock gehabt, aber es gab eine gute Lehrerin, die mich dann zum Gespräch gebeten hat. Also direkt am Anfang hat die Schüler alle rausgeschickt und hat die Tür zugemacht und sich da hingesetzt, Tisch in die Mitte gestellt und hat gesagt, Timo, ist ja jetzt verjährt, ja, kann ich sagen. Ja, also, Timo, ich hätte dir keine Chance gegeben, du bist einfach viel zu doof dafür. Du nimmst anderen Leuten, die hier den Abschluss schaffen würden, einen Platz weg. Ja, da saß ich natürlich da. Ne? Ich war natürlich riesig sauer, ich hatte so eine Krawatte, weil ich mir dachte, die kennt mich gar nicht, woher will die das wissen? Aber die sieht ja meine Akte, habe ich aber nicht drüber nachgedacht. Ich habe ja nur gesehen, die kennt mich nicht, wie kann die das sagen? Also, ja, und das war eigentlich mein einziger Antrieb, gute Noten zu machen. Ne? Viel lernen musste ich da nicht, war auch nicht das höchste Niveau, muss man natürlich sagen, dort. Weil ich ja auch schon mal gemacht habe, weil ich bin ja schon von der Schule geflogen, wo ich 2 Jahre dann auch einmal sitzen geblieben bin und so. Ne? Also ich kannte Stoff ja. Ja, und dann hatte ich irgendwie einen relativ sehr guten Schnitt dann nach dem ersten Halbjahr. Und hab sie dann zum Gespräch gebeten und hab ihr das hingelegt, so hinten, so richtig auf den Tisch geknallt. Ne? Und gesagt, wissen Sie, gucken Sie hier. Sie haben gesagt, ich bin dumm. Ich sag, ich hab besten Schnitt der ganze Jahrgangs, ne? Sag, wenn ich jetzt alles 6 schreibe, habe ich immer noch ein 3-0 oder 3-2 oder sowas. Da guckt die mich wirklich mit ernsten Augen an, lächelt und sagt, ja, das habe ich gewusst. Aber ich weiß genau, wie man Jungs wie dich anpacken muss. Ja, das war ich. Ich glaube, ich war das erste Mal in meinem Leben sprachlos. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war sauer, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann war sie aber richtig cool, das muss man hier, also psychologisch war das meines Erachtens für mich zumindest beste Lehrerin in dem Bezug, wo sie dann gesagt hat, pass auf, du musst auch weiterhin keine Hausaufgaben machen. Ich habe dir vorher schon keine Striche gegeben, kriegst auch jetzt keine. Helf nur 2 anderen, ich setze dich um, helf denen auch, die haben es ein bisschen schwieriger, helf denen den Abschluss zu machen. Und ich würde dich bitten, danach noch dein Abi nachzuholen. Hier bei uns, weil das schaffen so die wenigsten diesen Sprung. Ja, und dann war irgendwie so das Ding drin, ne? So, und dann lief's halt, dann habe ich den Abschluss da gemacht, habe dann noch da höhere Handelsschule angefangen und dann wollte ich eigentlich, das war wieder ein bisschen provokant, ne, muss man schon sagen. Dann war mein kleiner Bruder damals, hat eine Ausbildung gesucht und ist auf eine Ausbildungsmesse gefahren und meine Mutter hat ihn begleitet. Meine Mutter war damals bei einer großen deutschen Bank im Wertpapiergeschäft tätig und hat natürlich immer zu Hause erzählt, wie schlecht denn oder die Sparkasse, so die Rotleute, Bank für arme Leute, so aus Spaß ein bisschen aber, ne? Ja, und da habe ich gedacht, boah, da stand die Sparkasse. Dann habe ich gedacht, boah, weißt du was, du gehst jetzt dahin, fragst nach einem dualen Studium und bringst dir ganz viele Klamotten mit von der Sparkasse und sagst, du willst da eine Ausbildung machen. Also über die, wo sie immer zu Hause sehr schlecht redet. Also schlecht in Anführungszeichen, ne? Ja. Also so ein bisschen wie VR-Bank und Volksbank, das vielleicht auch untereinander machen. Ja, ich bin dann dahin und frag nach, wie sieht's aus, duales Studium, ich mach gerade das hier. Und dann steht da wirklich einer, der guckt mich an. Was muss ich machen, damit sie bei uns anfangen? Da habe ich jetzt ein Problem gehabt. Weil ich wollte ja eigentlich gar nicht anfangen. Und sage ich, ja, sag, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt viel erzählen, dass ich toll bin. Sie können mir viel erzählen, dass die Sparkasse toll ist. Ich habe noch Osterferien, ich könnte ein Praktikum machen. Weil dann können erstmal ich sehen, ob das was für mich ist. Und Sie können sehen, dass es was für Sie ist. Fand der super. Habe ich gedacht, okay, super. Ja, melden Sie sich einfach hier. So, naja, ich dann das Praktikum, dann auch dahin gefahren, das soweit dann gemacht, die Unterlagen vorher meiner Mutter natürlich gegeben, die Reaktion ganz anders als geplant, nicht von wegen, was soll der Mist, sondern auch, die machen die beste Ausbildung von den Banken, danach musste gehen, aber die Ausbildung würde ich mitnehmen. Ja, also auch da dann nicht das erhofft, das, was ich mir erhofft hatte, passiert und bin dann, zu dem Praktikum da gegangen und, ich weiß nicht, was das da ist, so Bankerheimnis und so sagen darf, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht am Anfang. Nach 2 Tagen bin ich zu ihm gegangen und hatte auch erst einmal das Gefühl in meinem Leben, ich mache gerade was, was mir Spaß macht. Und also beruflich gesehen. Und habe ihm dann gesagt, pass auf, ich würde den Job gern machen. Und das war, glaube ich, dann im April, so Osterferien um die Ecke. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist kein Thema, sagte, dann bewerb dich, ich regel das schon. Ich sage, ich möchte aber nicht nächstes Jahr anfangen, ich will jetzt anfangen. Ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Homepage so ein Programm, dass man die Bankausbildung und Abitur in einem machen kann. Da macht man zwar ein halbes Jahr länger, aber hat beide Abschlüsse in einem und ich habe ja ein Jahr gespart, weil die höhere Handelsschule wäre wieder 2 Jahre gegangen. Das war irgendwie so ein Sonderprojekt. Ja, und dann sagt er, ja, und dann hat er irgendwie gesagt, nee, würde er nicht machen, würde er nicht empfehlen. Und dann habe ich ihm halt gesagt, wissen Sie, kennen Sie den Moment in seinem Leben, wenn Sie was machen und genau wissen, dass es das ist, was Sie immer machen wollen? Da sagt er, ja, ich sage, den habe ich jetzt. Komm, rufen Sie die und die Dame morgen an. Ja, dann rief ich da an. Ne? Ist doch hier, ich wollte mich melden, ich bin der und der. Da raunste diese Dame mich am Telefon an, was ich mir denn einbilden würde, mich im April für dieses Jahr in der Bank zu bewerben. Nächstes Jahr, dass die Aufnahmefristen oder so wären schon fast abgelaufen. Und dann brüllte eine Dame von hinten, ist das der Herr Brot her? Also wie, jetzt die Dame vorne voll so mit einer ganz zurückhaltenden Stimme. Ja, wie heißen Sie nochmal? Ich sag Brot, ja. Entschuldigung, stellt mich durch, geht die Dame dran. Ja, Herr Brot, ja, wir haben das Assessment Center, das, das und das und das. Welches wollen Sie? Ich sag, ja, stimmt das Letzte. Ja, okay, kommen Sie einfach dahin. Kriegen die Unterlagen per Post. Ja, so. Das war dann, dann kam ich in das Assessment Center, was übrigens auch ein witziges Ding war, weil du kannst dir vorstellen, damals waren noch ein paar mehr Auszubildende. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Wir waren in dem Assessment Center, ich glaube, 50 Leute. Und dann gingen wir quasi so ein Glaskasten rein, die Treppen hoch und da oben stand Casino. Casino ist ja so wie eine Mensa.
Ja.
Ne? Also wo man halt essen kann. Die Sache war die, dass neben mir, warum auch immer, standen drei oder vier Türken, weil wir waren eine Reihe, wir haben uns da zusammengetan und sind halt zusammen hochgegangen. Und der eine von denen brüllt wirklich O-Ton. Wow, guck mal, Spielhalle hier, krass, ja? Wirklich, in der Bank zwischen all den Leuten. Und in dem Moment habe ich gesehen, wie die Ausbildungsleiterin das gesehen hat. Und wir standen alle in einer Reihe. Und ich dachte mir so, beste Voraussetzung hast du jetzt nicht. Ja, und dann ging es aber relativ entspannt. Dann haben wir das, haben wir diese komische erste Test gemacht. Was mussten wir machen? Ich glaube, einen Aufsatz oder sowas schreiben, welche Schulfächer für die spätere Berufslaufbahn irgendwie wichtig sind. Mussten uns 3 aussuchen, was zu schreiben. Ich habe einfach alle Schulfächer, die ich je hatte, genommen und immer einen Grund gefunden, weil ich dachte, das schreibt keiner, dann lassen die mich weiter. Hat auch geklappt. Und ja, dann bin ich da so zur Bank gekommen. Und dann war ich schon mal in der Bank zumindest.
Ja, und dann hast du ja, du bist in die Bank gekommen, weil du gesagt hast, kennen Sie den Moment, wenn Sie etwas sehen, was Sie machen wollen, das wollen Sie, das ist genau das, was Sie wollen. Genau. Und dann hast du ja bekommen, was du willst, bist aber jetzt nicht mehr
bei der. Da hatte ich auch Spaß.
Ach so.
Ja, genau. Ja. Ich bin nicht mehr bei der Bank, das ist richtig. Ich hatte einen sehr coolen Chef, haben heute immer noch sehr guten Kontakt. Der ist mittlerweile auch bei einer anderen Bank und ist da einer unter dem Vorstand mittlerweile. Mit dem kam ich super klar, war ein ehemaliger Basketballprofi, der dann, warum er heute noch in der Bank arbeitet, verstehe ich wirklich nicht. Ja, habe ich ihm auch damals schon gesagt, weil er eigentlich da gar nicht arbeiten müsste. Aber er macht's halt. Ja, und sind dann irgendwann dahin und warum ich nicht mehr in der Bank bin, ist relativ einfach. Ich habe, glaube ich, von den Umsätzen her, für einen Auszubildenden war ich immer ganz okay. Und ich war so okay, dass von der Deutsche Bank Finanzberatung eines Tages einer zu mir kam, sich bei mir hat beraten lassen und dann hingelegt hat, von wem er ist. Und gesagt hat, er hätte schon mehrere Kunden gesagt, dass sie nicht bei ihnen mit der Filiale, sondern hier abgeschlossen hätten. Und er würde gerne mal mit mir reden. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Ja, und dann hat er gesagt, ja, was schreiben Sie denn so? Und dann habe ich so meine Zahlen, wir hatten ja so Excel-Listen damals, und dann habe ich einfach die Zahlen genommen, wie ist hier, Bewertungssummen, das, die, Dust. Und dann sagte er, ja, also wenn Sie das so schreiben, sagte er, dann verdienen Sie bei uns locker 15.000 im Monat. 15.000, sagt er. Ich sag, im Jahr, sage ich, habe jetzt 700 Euro netto, sag ich, ja, ist das Doppelte, was ich jetzt, sagt er, nee, im Monat. Da habe ich gedacht, der verarscht mich. Und bin dann auch mal mit, war dann mit deinem Chef und dann saßen wir da alle und hab mir das wirklich auch gezeigt. Ja, und dann hing ich natürlich da, zweites Ausbildungsjahr und er sagt, ich verdiene da 15. Ja, und dann hätte ich es auch eigentlich fast gemacht, hab's aber dann nach mehreren Gesprächen doch nicht abgebrochen, unter anderem auch mit dem meinem damaligen Ausbildungsjahrgangsleiter, wie auch immer. Mit der hat er auch gesagt, komm mal Timo, halt die Füße still, mach das hier zu Ende, kannst danach immer noch gehen, aber... Und es war auch, glaube ich, richtig. Ja, und so sind wir dann, bin ich dann an der Bank gewesen und habe danach aber gesagt, ein Gespräch mit der Führungsetage gesucht. Sag immer, Leute, was war es, 1.400 netto oder was ich da raus hatte. Und es hat mich schon damals ein bisschen geärgert, weil es gab andere, die haben ganz normal, keine Ahnung, Einzelhandelskaufmann gearbeitet nach der Ausbildung, haben 1.450 gehabt. Und ich denke mir, boah, da habe ich so lange Umweg gemacht hier. Ja, und da habe ich halt gesagt, ich möchte gerne 200 Euro netto mehr haben. Das war halt nicht möglich. Ich habe gesagt, ich gehe mal draußen essen, weil ich keinen Bock habe zu kochen. Ich brauche das Geld aber damals. Habe ich gesagt, ja gut, wenn ihr mir das nicht zahlt, dann gehe ich woanders hin. Habe ich gekündigt, hatte aber noch gar nichts Neues.
Aber mal ganz kurz, warum hast du so gut, hast du eine Ader für Vertrieb oder wie hast du das geschafft? Weil das ja, du bist in der Ausbildung und schreibst so hohe Umsätze, dass du woanders 15.000 bekommen würdest. Selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 5.000 oder so wäre.
Ich weiß ja nicht, warum das stimmt heute, kann ich dir nicht sagen. Ne? So. Das kann ich dir heute nicht mehr sagen. Er hat mir das nur da gezeigt. Das waren seine Worte, ne? Das waren nicht meine.
Ja, aber hast du eine Ader für Vertrieb, würde ich ja nur wissen.
Ader für Vertrieb würde ich das nicht nennen. Du musst ja überlegen, wenn du hast als Bank, du hast folgende Grundlage. Das wissen ja, wenn du nie in der Bank arbeitest, weißt du das nicht. Du hast eine mega Grundlage. Und zwar ist es extrem einfach. Du hast Kunden und siehst von denen alles. Du siehst da, wo die einkaufen. Du siehst, wo die sich aufhalten. Daraus kannst du ein Profil stellen, wie der tickt. An sein Konto umsetzen. Wenn es jetzt kein Gemeinschaftskonto ist, ne? So. Du siehst Auswertung, macht der Minus im Jahr und den darauf anzurufen und zu sagen, ey, pass auf, folgendes, du zahlst aktuell für dein Dispo 14% oder 11%, ja, du machst jeden Monat Dix Meet, das kostet dich so und so viel, ich kann dir das Ganze jetzt für 8 bieten, kommst du kurz rein, mach den Privatkredit fertig, sagst, du willst noch ein bisschen mehr haben, zack, fertig. Hast du den Kredit verkauft. War ja nicht schwierig. So. Oder zu sagen, hier, ich spare dahin und mach's das halt in Altersvorsorge oder was weiß ich. Das ist nicht wirklich schwer. Meines Erachtens braucht man da keine krasse Ader für Vertrieb. Ja, weil du halt eine super gute Datenbasis hast.
Okay, gut, ja. Das stimmt. Aber das machen ja trotzdem nicht alle, ne? Also ist ja nicht
das
so...
Das ist das Problem, was die Sparkasse heute hat, ja.
Gut. Und das zweite Problem ist, dass du nicht mehr da bist. Weil du hast gekündigt und gesagt, ich gehe ohne was anderes zu haben.
Ja, das war auch noch ein lustiges Ding. Ich kam mit meiner direkten Chefin nicht so ganz klar. Ist jetzt auch verjährt, glaube ich, schon Aussage. Und dann hat sie mich irgendwann angerufen und wollte mir irgendwas in die Schuhe schieben. Ich hätte irgendwas gemacht, aber eigentlich wollte sie mich nur weghaben. Ne? weil sie hat gedacht, ich will ihren Stuhl irgendwie haben oder sowas. Wollte ich aber gar nicht, war für mich überhaupt nicht interessant, aber die kam nicht so gut mit mir zurecht. Übrigens mit meinem direkten Vorgesetzten auch nicht, den wollte sie auch weghaben. Und ja, dann bin ich da so reinberufen worden mit Personalrat und was weiß ich alles. Und da saßen wir da zusammen am Tisch. Und dann sagt sie, ja, wir wollen sie jetzt sagen, dass wir sie heute kündigen. Ja, und ich gucke sie an und habe ihnen gesagt, wissen Sie was, sag ich, bis Sie mich gekündigt haben, wir sind ja Körperschaft öffentlichen Rechtes, sag ich, bis Sie mich gekündigt haben, habe ich keine Haare mehr, sag ich. Ich kündige selber, weil Sie einfach unfähig sind. Sag ich, Sie können das Ding hier nicht machen, Sie haben schon ein paar Sachen aufgezählt. Sie haben mich da gesagt, soll das machen, das machen. Es geht alles gegen Arbeitsanweisung 1.5, habe ich alles vorgelesen. Ne? So, hier, bitteschön. Ich kündige selber und sagte, ja, Sie geben mir jetzt den Schlüssel. Da habe ich gesagt, ich gebe Ihnen scheißdreck den Schlüssel. Ich hole meine Sachen raus und gebe ich Ihnen, lege ich den Schlüssel dann dahin. Schönen Tag noch. Bin ich raus. Und dann kam direkt ein anderer, ob das Vorstand war, weiß ich, ja, da war Vorstand, kam direkt, hat mich in sein Büro geholt und hat gesagt, Herr Brother, Sie dürfen nicht gehen. Ich so, wieso nicht? Sagt er, wie wollen Sie halten? Sagt er, solche Leute wie Sie verlieren wir am laufenden Band. Wir müssen, diese Leute müssen wir halten. Sag ich, und das ist nur, weil sie nicht geduldig sind. Sagt sie, brauchen 10 Jahre, sagt sie, dann können sie auch ein gutes Geld verdienen und haben hier einen guten Job. Sagen sie, wo sie hinwollen, ich versetze sie überall hin, ich regel das. Und da habe ich jemand gesagt, wissen Sie, ich habe gar keinen Bock mehr. Sag ich, solchen Menschen zu arbeiten, das nervt mich. Ja, sind auch gut miteinander, dann habe ich halt auch okay gefunden, aber ja, bin dann raus. Ja, und dann bin ich eigentlich, mein Vater war früher selbstständig, hat eine Firma gehabt, die haben so Elektroteile zusammen gemacht und der Versicherungsvertreter, ich habe dann gesagt, okay, Geld ist eine Sache, überall verdiene ich mehr als in der Sparkasse, kann ich mir danach aussuchen, bin ich mich wirklich gegen das Geld entschieden, weil ich hätte woanders mehr bekommen und bin dann zur Allianz gegangen und habe dort dann quasi Versicherungsvertrieb gemacht, so kann man es grob
sagen. Aber du hast deine Ausbildung bei der Sparkasse beendet?
Genau.
Gut.
Ja, die habe ich, okay. Hab ich abgeschlossen. Mit Abi.
Okay, gut. Ja. Okay, und dann bist du zur. Gut, aber dann bist du da raus, weil du nicht klarkamst. Also nicht mit den Leuten da, mit dem nicht klarkamst. Hast aber gemerkt, nur mal für mich, du hast aber gemerkt, Finanzen ist aber schon das, was dich interessiert, Finanzen.
Ich habe meine ersten Aktien mit 12 selber gekauft von meinem Taschengeld. Also auf jeden Fall.
was war das? Was waren das für Aktien?
Jetzt komm, das kriegst du raus. Was war's?
Na, Telekom, komm. Bist du zu jung für.
Nee, komm.
Es ist Dings da, es ist Wirecard?
Nein. Welche was? Farbe, komm.
Ach, das Geld.
Was ist Gelb?
Hast du Doppelgold geholt oder wie?
Richtig, genau. Haben 1 Euro oder 2,50 Euro gekostet. Oder so.
Ich weiß nicht.
2002 oder so war das. Also 2006 irgendwie sowas. Waren auf jeden Fall extrem günstig.
okay. Gut, okay. Also wir halten fest, du hast gesagt, okay, Finanzen ist das Richtige, Bank nicht. Jetzt gehst du zur Allianz, machst da Versicherungsvertrieb.
Genau, richtig, weil die haben wiederum wen gesucht, der für die Geldanlagen, weil die haben ja, das war ja so mit diesem 34F, das da irgendwie gerade erst kam oder, was heißt gerade kam, aber dass die halt gesagt haben, wir brauchen Leute für die Investmentfonds und sowas, weil ich konnte die da mitvertreiben und weil ich da war, konnte das die ganze Agentur irgendwie, ohne dass man die Prüfung machen musste, weil die das wahrscheinlich alles auf mich geschrieben hatten oder so, ich weiß es nicht. Ja, weil ich hatte ja die Voraussetzung für den 34F und auch für den 34I. Da bin ich übrigens, liebe Allianz, schöne Grüße, im Vermittlerregister bin ich immer noch unter euch eingetragen. Ihr könnt mich gern rausnehmen, ich mach's eh nicht. So, und ja, genau, dann bin ich halt dorthin. Und das war auch richtig cool, da hatte ich meine Freiheiten, ne? Der hat mich machen lassen, er hat gesagt, wenn deine Zahlen, ich habe gesagt, wenn meine Zahlen, war auch von vornherein, ich sag, guck mal, meine Zahlen stimmen, wenn die stimmen, lass mich in Ruhe. Und ob ich schwimmen gehe oder Party machen bin oder so, ist dir scheißegal. Gibt keine Arbeitszeiten. Ja, und das war unser Agreement. Und die Zahlen haben gepasst und ich konnte machen zeitlich, was ich
will. Gut, aber wenn du machen konntest, was du willst, du deine Zahlen schaffst und du das auch cool findest, ist die Frage, warum bist du jetzt nicht mehr bei der Allianz? Warum willst du aus dem Register bei der Allianz raus?
Nee, ich muss da nicht raus, alles gut. Ich bin auch immer noch krankenversichert, da, schöne Grüße. Nee, Quatsch. Eigentlich schade, muss man sagen. Ich hatte mich damals nicht wirklich fair, also ich kannte ja meine Zahlen und das ist bei der Allianz auch immer ja alles sehr transparent, sage ich jetzt mal, gewesen damals, konnte man sehr gut einsehen, wer was schreibt und ich hatte ganz okay Zahlen und ja, wenn ich dann überlege, dass andere aus den, ja, wenn ich das und das schreibe und wenn ich hier eine Krankenversicherung mache, wenn ich das mache, da gibt ihr mir nochmal Geld extra und so und ich dachte mir, krass, gab es bei mir alles gar nicht. Ne? Wo ich mir so denke, habe ich das mal hochgerechnet, weil ich dann noch verdient hätte, denke ich so, boah, nö, extra habe ich nichts bekommen. So, und da habe ich mir gedacht, habe ich immer darauf angesprochen und dann kam die Rückmeldung, ja, ich hatte früher mit Vertrieblern immer Pech oder mit den Angestellten, bei dir habe ich jetzt richtig Glück und jetzt krieg, was hat er gesagt, jetzt krieg ich mal das, was mir zusteht. Ne, hat dann gesagt, Otto, ne, hat er sein Haus jetzt schon komplett halb selbst bezahlt hat mit der Extrakohle, die er bekommen hat, weil er hat ja auch irgendwie nur 40% oder 30% Gehaltsbeteiligung, weil ich ja Angestellter der Vertriebs AG war, ich war ja nicht beim, das ist eigentlich so Standard, man ist mittlerweile angestellt bei der Agentur, ich hatte hier 14,x Monatsgehälter mit Mitarbeiteraktien und so ein Zeug, ne, das muss man sagen, hat man schon für mich geregelt, ne, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will den nächsten Schritt machen, ich will Partner werden oder ich will was Eigenes machen, ja, das wollten sie nicht. Dann habe ich gekündigt, dann wieder das Gleiche. Auf einmal, wenn man kündigt, dann geht alles. Ne? Dann gab es jeden Job, egal ob hier Vorstufe, Vertriebsbereichsleiter, Ausbildung oder Nebenberufler, Vertreter, Betreuer. Also jeden Job hätten sie mir geben, plus ein Bestand war auf einmal auch frei. Habe ich mir gedacht, nee, will ich auch nicht. Soll ich jetzt mir vorher geben können, jetzt will ich auch nicht mehr. Soll ich jetzt mir auch mit Millionen geben können, ich hätte es nicht gemacht, einfach weil das nicht meine Art ist. Wenn ich will, will es nicht, ist vorbei. Ja, und dann hatte ich nichts. Und dann war ich feiern mit Kollegen.
Und da war einer, der studiert hat und nebenberuflich bei der Provinzial und der war vollkommen besoffen. ich hatte nicht so viel getrunken, muss man sagen. Und dann sagt er so, boah, bald werde ich Makler. Ich so, hä, was willst du jetzt mit Immobilien machen? Und dann sagt er, nee, Versicherungsmakler, so, was ist das denn? Hatte ich bei der Allianz wirklich keinen Kontakt mit, muss man echt sagen. 2 Jahre gemacht, nicht einmal einen Maklerkunden gehabt, keine Ahnung, wie das geht. Aber war so. Und dann sag ich, was ist das denn? Ja, der holt einfach unsere Verträge und verdient jedes Mal Geld. Ich sag, wie? Ja, der lässt die bestehen und dann deckt er die, zieht er die erstmal einfach rüber und dann deckt er die um und kriegt jedes Mal Geld. Das ist voll geil. Ich dachte so, warum machst du das dann nicht? Ja, nee, das ist zu risikoreich. Ich dachte, hä? Okay. War schon für mich unlogisch, aber er war ja auch besoffen, habe ich mir gesagt, kein Problem. Ich gegoogelt, ne? Versicherungsmakler. Kam ich auf einer Seite in den lieben Pools aus München und habe mich da einfach mal registriert. Ja, hat auch geklappt. Dann habe ich da, geguckt, dann habe ich so gesagt, was sie an Promillsätzen kriegen, also hab in meinen Arbeitsvertrag geguckt und habe mir gedacht, wow, das ist aber ein Riesenunterschied. Ne? Ja, habe ich mir gedacht, okay, wieso machst du das nicht auch? Ja, dann habe ich das einfach gemacht. Von nichts einen Plan, ne? Keinen gehabt, der mir irgendwas erklärt. Und ja, dann mal angefangen, die Pools zu kontaktieren. Und einer der zwei, erste oder zweite, das war dann die Netfonds. Und gab es einen sehr netten Georg Fleischmann, der mir dann gesagt hatte, ja, machst du dich wirklich jetzt selbstständig? Ich so, ja, ich bin schon selbstständig. Sagt er, ja, aber ohne Bestand? Ich sag, ja, 0 Kunden. Und der hat gedacht, ich verarsche ihn, ne? Ob ich lebensmüde bin. Ich sag, wieso? Sagt er, wie willst du das denn machen, ne? Ich sag, ich krieg das schon hin. Und dann hat er gesagt, boah, ich unterstütze dich und hat mir dann Makler genannt, der nur KV gemacht hatte. Und ja, dann habe ich für den sozusagen am Anfang die Sach- und LV-Kunden gemacht. Also er hat die KV verkauft und ich habe einfach die anderen Sachen abgeschlossen. Ja, so hat es dann quasi angefangen. Und irgendwann hatten wir uns dann unterhalten, da war er sauer, weil er einen Storno hatte. Habe ich halt gesagt, keine Ahnung, Storno hatte ich noch nicht, ne? Und dann hat er gesagt, du machst auch kein KV. Und da habe ich mir gedacht, du kannst ja auch kein KV, du machst kein, irgendwie sowas. Und da habe ich mir so für mich gedacht, ah, okay, alles klar. Das heißt, einen neuen Auftrag, ne? Das erste, was ich mir geschnappt habe, war das Bedingungswerk der ARAG. Habe ich gesagt, fängst du erstmal mit den Basics an. Ja, und dann so ein bisschen durch, ne? Ein paar Sachen aufgeschnappt, ein paar Sachen gemacht. Und ja, dann haben wir damals, kam ich irgendwann zu mit WeFox in Kontakt, mit Arne. Da war ich auf einer DKM 2019, 2018, ich weiß es gar nicht. Und da war ich an einem Brötchenstand, glaube ich. Und dann, weil das WeFox-Logo so bei den Brötchen war. Und dann habe ich gesagt, so, krass, gibt's hier Brötchen? Sagt er, nee, wir sind ein Pool. Ich so, oh, okay. Habe ich wirklich nicht gewusst, da war wirklich eine Bäckerei oder sowas. Ja, und so kamen wir dann dahin und die hatten halt damals dieses einzigartige Konzept gehabt. Wir geben euch Leads, also in den Kalender, und ihr macht nur die Beratung und schließt ab. So. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und war wohl zumindest zum damaligen Konzept einer der wenigen, die das auch so gemacht haben. Ich habe immer eine klare Regel gehabt, alles, was ich von da kriege, würde ich niemals woanders eindecken. Es gab eine faire Teilung, ich glaube, es war 60-40 oder sowas. Ja, ich habe 60 gekriegt. Die 40 von der Cottage, dafür gab es keine Leadkosten. Und für mich gab es aber auch gar keine Idee, das überhaupt bei irgendeinem anderen Vertrieb oder Pool einzureichen, weil eine Hand, die dich füttert, sollte man nicht fressen.
Moment mal, kurz. Du hast mit einem Makler zusammengearbeitet, der hat KV gemacht, du hast die anderen beraten. Und dann hat der, wie offensichtlich vorher schon ein paar Leute deine Vergangenheit gesagt, das kannst du nicht. Und du hast gesagt, okay, kann ich doch. Bist quasi genau getriggert so gewesen und hast dich dann jetzt auf die PKV spezialisiert.
Nee, da habe ich noch ganz normal, da ging es erstmal nur um die Leads. Da komme ich zu dem Schwenk mit dem PKV.
Ah, okay, du hast also alle, du hast von WeFox.
LV, damals haben wir nur LV gemacht.
Ah, okay.
Nur LV von WeFox. So. Und da habe ich auch dann einiges von gemacht. Die Conversion Rate, also die Umsetzungsrate, da war auch relativ in Ordnung. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, so, weißt du, Anne, kannst du mir einen Gefallen tun? Sag ich, kann zwar kein KV, sag ich, aber kannst du mir mal so ein KV-Lead geben? Ja, aber du kannst das nicht. Ich sag, guck mal, meine Zahlen, da sind echt doch in Ordnung. Sag ich, kannst du mir einfach mal einen mitgeben, weil die hatten auch die. Und dann sagt er, ja, ich gebe dir einen. Also wie das bei WeFox so war, da habe ich nicht einen bekommen, hatte ich direkt drei. Ja, drei KV-Termine drin. Von den drei habe ich meines Erachtens auch, glaube ich, damals drei abgeschlossen. Und dann habe ich auch keine LV-Leads mehr bekommen. Ne? Und das war schon cool. Also ich habe das Erstgespräch mit den Mädels, du hattest so ein First Level quasi, die das Erstgespräch für dich gemacht haben. Ja, die haben dir das abgenommen, damit die schon voraussortiert haben. Ich habe die Fragen vorgegeben, die haben quasi für mich das Erstgespräch geführt. Ich habe dann nur noch anhand der Angaben die Risikoprüfung mitgemacht oder Risikovorprüfung da rübergeschickt und die Vorstellung gemacht. Und selbst das Antrag ausfüllen nachher habe ich auch nicht mehr selber gemacht. Das heißt, ich habe only beraten.
Ja.
Kannst du das vorstellen, also prozessual?
Ja, aber das ist ja scheinbar sehr gut. Also wenn 3 von 3.
Ja, das war ja nur einmal, ne? So, aber danach war es, glaube ich, auch so, dass wir alle von leben konnten. und genau, das war halt brutal. Und das habe ich auch mitgenommen, da habe ich mir gedacht, das macht Spaß. Da habe ich auch schon lange nicht mehr auf Geld geguckt. Das war mir auch, ich sage auch all meinen Angestellten heute, wir reden ja nicht in Geld, wir rechnen in MB, damit wir wissen, was wir geschafft haben. Aber uns geht es nicht um Geld. Und ich meine das so. Und ich habe auch damals nicht aufs Geld geguckt. Also wir haben solche Dinger gemacht wie, kann man das schon, nee, das darf ich noch nicht sagen. Das kann man auch später irgendwann sagen. Aber wirklich witzige Sachen. Und ja, und so halten wir das halt auch. Und daher kommt, glaube ich, auch dann diese Sache für diese Workflows und für diese Automatisierungen und seinerzeit dafür einsetzen, wo sie gebraucht wird.
Ah, okay. Aber dann können wir, lass mal jetzt kurz ein bisschen strukturiert. Also du bist noch, also jetzt mal von, du bist raus bei der Allianz, hast dich selbstständig als Makler gemacht, ohne Bestand, ohne irgendwas. Und die anderen dachten sich so, okay, der ist wahnsinnig offensichtlich. Ich bring dir mal in Kontakt mit dem Makler. Da hast du für einen anderen Makler hast du LV-Leads gemacht oder die LV-Beratung.
Genau, abgeschlossen, genau, richtig.
Gut. Und bist dann in das VFox-Programm reingekommen quasi und sie haben gesagt, wir geben dir Leads und wir machen hier eine faire Teilung, wenn das funktioniert. Mhm. So, aber du bist jetzt selbstständiger, freier Makler. Bist da noch für alles im Prinzip, also hast noch auf LV auch allgemein beraten. Und hast dann aus Prinzip gesagt, so, ich will jetzt auch mal KV machen, um zu beweisen, dass ich es kann. Aber warum bist du jetzt ein reiner PKV-Makler?
Ja, weil es mir der meisten Spaß gemacht hat von allen.
Okay.
Wirklich jetzt. Also ich fand das mir, keine Ahnung, ich finde das einfach brutal spannend. Also auch mit diesen Gesundheitsakten. Und was heißt die Akten selber, aber mit den Diagnosen, wo man was machen kann, man kann die Sachen abklären, ne? Da kannst du sagen, hier, es ist ja halber Bazar. Da war manchmal, wenn du ein bisschen Geschäft schreibst, dann ist es wie ein Bazar. Dann gehst du zum einen, ich bringe die 2 Anträge, mal gehst du 10% runter und was weiß ich. So, und dann, ja, das hast du halt bei der LV nicht, ne? Zahlst du 100 Euro, kommt das raus. Da kannst du keinen anrufen und sagen, ja, es gibt mal 10.000 Euro mehr Ablaufleistung oder so. Das ist halt relativ alles klar und strukturiert. Aber bei KV ist es wirklich noch so, da trauen sich auch nicht allzu viele dran. Also wenn ich sehe, dass heute, oder auch jetzt kann ich es nachvollziehen, aber vorher auch immer alle, teilweise die neuen Makler immer alle mit Patientenakten arbeiten, komplett. Ich weiß nicht. Ja, auch ob man in der Priorität, also ob man dem Kunden damit auch einen Gefallen getan hat. Weil ich sag mal so, im Antrag darf der Kunde nichts verschweigen, er darf nichts vorsätzlich weglassen etc. Aber gerade in der GKV kriege ich es immer wieder mit, wenn man die VVA-Prüfung begleitet, dass wirklich da auch Sachen abgerechnet wurden, die Kunden auch nicht hatten. Es geht nicht darum, dass es nie etwas ist, was es nicht gibt, aber es gibt einfach auch in der Praxissoftware einen Knopf Abrechnungsoptimierung, muss man auch einfach so sagen, wie es ist. Ja, somit kommen da Sachen rein, von denen der Kunde nichts weiß. Zieht er sich die Akte, hat er die Kenntnis, muss er es angeben. Zieht er sich die Akte nicht, muss er seine Sachen angeben, die er hat. In der VVA-Prüfung, selbst wenn das rauskommt etc., muss die Versicherung ihn darlegen, dass er es gewusst hat. Das funktioniert also bei uns nicht, zumindest.
Okay, du bist also KV, du bist also nicht nur PKV, sondern auch GKV, wenn ich es richtig höre.
Ne? Ja, GKV, nö, hat ja nichts mit der GKV zu tun, aber wenn du PKV vermittelst und der kommt aus der GKV,
ach so rum, okay.
Dann geht es ja um die Akte der GKV. Eine Akte von der PKV ist ja relativ, habe ich mir noch nie gezogen.
Gut, aber du bist, mal kurze Zeitfrage, warum hast du dich dann aber deinen Online-Makler genannt, nicht PKV, also wenn du auf PKV spezialisiert bist, warum hast du dich allgemein Online-Makler genannt?
Weil ich eine größere Idee hatte oder habe.
Okay.
Und die auch ganz gut reift.
Okay, ist gut.
Hatte schon ein Ding, ja. Also hatte schon einen Grundsatz, ja, ist richtig.
Okay, aber du bist jetzt, also wir sind jetzt dabei, du hast mit VFox guten Kooperationspartner, sage ich jetzt, die sagen, wir schicken dir Leads und du berätst einfach nur. Und du hast gemerkt, das funktioniert. Und jetzt kommen wir zu den Workflows oder sowas. Weil das VFox-Programm gibt's ja nicht mehr, oder? Bin ich hier irgendwas
falsch? Nee, also ich war ja auch nicht in dem Sinne, irgendwann gab's dieses Ausschließlichkeitsprogramm. Ich war ja davor. Das war frei. Also da war ja nichts mit Ausschließlichkeit. Also, es war ja auch ein ganz anderes Doing dort. Das hat sich schon verändert danach.
Okay.
Bin dann auch irgendwann dann da raus, weil die auch das, ne, haben auch offen kommuniziert, hey, wir arbeiten nur noch mit Ausschließlichkeitsmaklern und so, und da hatte ich damals kein Interesse dran, weil auch der Bestand dann ja der WeFox gehören würde und so, und da habe ich gesagt, hör mal, das ist nicht fair, das mache ich nicht, das ist nicht mein Ding, ich möchte auch vor allem mir nicht vorgeben lassen, das habe ich halt gemerkt, hier schreibt mal das, also, ne, mach mal hier eine Kfz, oder habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. So, und dann haben wir uns da auch gut im Guten getrennt, weil es in Ordnung, genau, ja, und dann haben wir dann quasi weitergemacht, selber, ne? Und habe angefangen, ein eigenes CRM-System auszubauen. Ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Haben uns eine Basis eingekauft und die haben wir dann ausgebaut, ne, so dass wir darüber die Risikoprüfung steuern, die Anträge, die Beratungen. Das machen wir alles aus einer Software raus.
Moment. Was habt ihr? Ihr habt euch Software eingekauft.
Genau, also quasi wie so ein Software-Rolling, genau richtig, und haben das dann quasi ausgebaut und zusammen mit IT-Lern, das kann ich nicht alleine. Und ja, genau, und haben alles darüber gesteuert, internen Chat, alles, die ganze komplette Kommunikation.
Okay, das war dein erster Weg. Ich dachte eigentlich gerade, du hast dir Bestand eingekauft, ich wollte gerade sagen, wie hast denn du Leads bekommen, weil bisher hast du ja Leads.
Ja, aber immer schon. Naja, also Kunden waren auch fairerweise noch nie ein Problem. Also wirklich nicht. Ehrlich nicht. Ich kann dir auch nicht sagen, wie man geilen Neukunden akquiriert, weil ich es nicht weiß. Weil ich hatte auch in der Bankzeit immer schon so viele Empfehlungen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Kunden nach einer Empfehlung gefragt. Ich habe es noch nie getan. Ne? Und ich habe es trotzdem bekommen. Ich kann es dir nicht sagen. Also auf mein Handy heute, ich leite heute mal einen Mitarbeiter weiter. Da kommen dann Sachen, ich habe den, der weiß ich heute. Gestern kam wieder ein Anruf, hey, ich würde gerne hier, guck mal, ich arbeite da und da in dem und dem Konzern. Wir haben hier bei uns in der Abteilung 20 Leute, die können sich PKV versichern, kannst die mal beraten. So. Ja, dann machen wir das. Ne? So. Und dann gebe ich die rein.
Ja. Das höre ich nicht so oft. Okay, wobei doch, mit den Gesprächen, ich höre schon häufiger mit Leuten, die sagen, ich hab kein Problem mit Neukunden. Aber also du hast quasi immer, du hast nie Lead-Probleme gehabt, sondern
noch nie.
Es war eher das Problem halt die Struktur dann, also den Flow.
Genau, ich hatte am Anfang ja gar keine Struktur, als ich nur alleine gearbeitet habe, wenn das merkst du halt nicht. Wenn du deine Struktur kennst und nur du da bist, ist es total in Ordnung. Aber die Kunst ist ja nicht, dass dann mit deinen eigenen Sachen klarzukommen, sondern die Kunst ist ja, dass du das, was du machst, projiziert bekommst, dass andere das hinbekommen. Weil nur so kannst du das am Ende deine eigene Arbeitskraft ja vervielfältigen.
Okay, und wie hast du es jetzt gemacht? Weil das ist einfach, du hast also Software dir eingekauft, so ein Rolling, um einfach das zu optimieren für dich.
Genau, richtig. Und den haben wir dann ausgebaut.
Und du hast deine Prozesse quasi, du hast das alles digital. Ist bei dir alles digital, alles läuft automatisiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also Papier gibt's nicht, ne? die Frage ist. aber gab schon 2017 nicht. Also das ist, also wir hatten auch letztens einen Kunden, der sagte auch, ja, ich mach bei Ihnen. Das hat er gesagt, er kam irgendwo aus irgendwo Südafrika oder so, hätte 9 Millionen Geldanlage und Krankenversicherung und würde er machen, aber er würde es nur vor Ort machen. Habe ich ihm gesagt, das ist super, ich kann den gerne Makler vor Ort nennen, der es macht. Da hat er gesagt, ich bringe auch 9 Millionen Geldanlage mit, da ist jetzt schön, dass sie das machen, aber wir machen das nicht. Und wahrscheinlich wird es viele Leute geben, die dann sagen, ich mache es trotzdem, aber ich habe ein klares Prinzip, wo ich gesagt habe, Leute, wir machen das online, wir fahren nicht raus. Und da gibt es gar keinen Grund, warum wir rausfahren. Und das wird auch so gelebt. Ja? Und wir lehnen dann auch solche Geschäfte ab und ich gebe die auch ab. Ich sage dann, hier, ruf den an, ne? Hier, der will, dass einer rauskommt, haben wir den in Stuttgart, haben wir den da, machen wir.
Okay, du machst nur Online-Beratung, klar.
Online ausschließlich, es gibt nichts anderes. Es gibt wirklich nichts anderes.
Und wie ist jetzt die Struktur, also wie ist denn der Workflow? Wie muss ich das vorstellen? Irgendein Kunde meldet sich jetzt bei dir. Ich, Marco, melde mich bei dir und sage hier, Timo, du wurdest mir empfohlen, ich will bei dir PKV machen.
Aber nehmen wir mal das Beispiel. Nehmen wir mal einen typischen Fall. Du schreibst bei uns auf der Website, hast den Chat geschrieben, ja, so, dann wirst dir ein Mitarbeiter zugeroutet, der am ersten antwortet, kriegt dich, ja, es gibt bestimmte, die freigeschaltet sind. So, und du schreibst dann mit dem und sagst, ey, ich interessiere mich für eine KV, dann drückt der einen Knopf, dann kriegst du so ein Ding, was du ausfüllen kannst, ne, da steht dann so Name und sowas. So, in dem Moment kommt dann der Mitarbeiter in die Pipeline, kommt der Auftrag rein, wird der Kontakt angelegt, kommt der Auftrag rein, dann kriegt der Mitarbeiter zu, der schon Notification, ey, ein neuer Lead ist da, auf sein Handy und auch auf dem PC. So, und dann ruft er dich sozusagen an, beziehungsweise führt das Gespräch am Telefon, dann macht die Erstgespräch mit dir, geht die Gesundheitsfragen durch, danach stellt er die Revo, dafür muss er es nur einmal nach rechts schieben und dann geht automatisch alles erzeugt, dass es anonymisiert und sowas alles weitergeht für die Risikoprüfung und bei der Gesellschaft wird quasi am Ende dann ein Link mit versendet, auf diesem Link kann die Gesellschaft das dann quasi wieder hochladen. Und dann, wenn das Ergebnis da ist, kriegt der Mitarbeiter wieder eine Notification. Ey, dein Risikoergebnis ist da, so, und dann kann er weitermachen. Ne?
Okay, und das hast du alles
so. So, jetzt grober
Sub. Ja, und das hast du in der Software so programmiert oder so?
Korrekt, ja.
Okay. Wie viele Mitarbeiter hast du? Weil du sagst, ich dachte gerade so, vorhin war es ein oder so. Wer es erst meldet, bekommt.
Oh, ich weiß gar nicht, wie wir so für Paywall haben. Ich glaube, 9 oder so. Ich glaube, 9 sind es, ja. Also 9 angestellt und genau. So.
Und die laufen alle nach deinem Workflow, nach dem, wie du gesagt hast, das so und so läuft das und die haben
quasi wie man das so kennt, die machen natürlich immer alle, was ich sage und es gibt nie Probleme. Nein. Und auch Headsets funktionieren immer. Man muss nicht manchmal einen Stecker reinstecken oder so. Es ist immer alles perfekt, ja. Immer alles glatt, ja. Und es gibt gar keine einfachen Fehler, ja. Zum Beispiel, ich habe die Krankenversicherung zum 11.11. gekündigt. Ist ja dann bis zum 1.11. noch versichert, ja. Sowas gibt's bei uns nicht.
Das ist ja perfekt.
Nein, natürlich, wie überall da, wo gehobelt wird, fallen Späne und es gibt überall immer ein Problemchen und so, aber ich glaube, in Summe ist es auch ein ziemlich geiles Miteinander und das schätze ich halt vor allem. Ne? Das Miteinander, was wir mittlerweile hier haben, das ist super angenehm und jeder hilft dem anderen und keiner, und das finde ich ganz, ganz wichtig, keiner ist neidisch auf wen anders. Wenn der eine jetzt nochmal 2000 MB die Woche schreibt, dann sagt der andere nicht, boah, ich habe nur 500 oder keine Ahnung was. So eine Freude sagt einfach, cool, dass du es gemacht hast. Und das finde ich ganz toll. Da bin ich am meisten stolz drauf. Gar nicht auf die Zahlen, sondern darauf.
Das wäre nämlich gerade meine eine Frage ist, deine ganzen Mitarbeiter, sind die in Deutschland verteilt? Weil online geht ja alles. Oder
hast das du ist
die
komplett Büro? Richtig. Stimmt. Von Hamburg, von Harburg hoch bis runter. Wo ist denn das gewesen? Du bist eigentlich Köln, glaube ich, das Südliche. Ganz Süddeutschland haben wir noch keinen. Berlin haben wir jetzt auch wen.
Okay.
Also das ist so, ja, also schon zumindest das Norddeutschland verteilt, könnte man sagen. Oder aus Hamburger Sicht komplett Süddeutschland, also komplett Deutschland.
Sehr schön. Und, wie findest du denn deine Mitarbeiter? Weil nämlich, was du gerade sagst, wenn nämlich der andere neidet dem einen nicht und sowas, das funktioniert. Das ist halt, das wünschen sich ja alle, weißt du?
So wie ich die finde?
Ja.
Ich habe sie gar nicht gesucht. Ich habe keinen Mitarbeiter gesucht. Glaubst du mir das? Ich habe keinen gesucht. Keinen. Es ist wirklich, der erste kam, ein Kollege, kennst du die? Hier, die sucht einen Job. Ist so, ja, wer ist denn das, ne? Ja, kennst du da und da und da? Ich sag, nee, soll die mich anrufen? Hat die mich angerufen? Ja, hier, haben wir uns gut verstanden. Er hat sich das selber gar nicht zugetraut. Die hat gesagt, verkaufen kann ich nicht, ich kann Bestandsbetreuung machen. Ich sag, perfekt, solche Leute brauche ich für den Verkauf. Hat mich halt angeguckt wie ein Auto, ne? Ich sag, ja, ich brauche keinen Vertrieb da so, der krass ist und der geilste und so tschakka. Das Leute kann ich nicht brauchen. Ich brauche Leute, die gewissenhaft arbeiten und die Sachen so ausführen, wie ich das sage, dann funktioniert das. Ja, gesagt, getan. Hä? Witzigerweise waren wir damals, ich habe immer für die Maklerbetreuer, für die Ängsten habe ich immer einmal im Jahr eine Party veranstaltet. Ne? Habe ich ihn eingeladen von den Gesellschaften mit Übernachtung und dann waren wir dann feiern und was weiß ich und da kam auch schon mit, boah, die ist aber richtig gut, ne? Weil wenn die getrunken hatte, wurde die dann ein richtiger Vertriebler. Nüchtern nicht. Ne? Aber Spaß beiseite, mittlerweile geht's auch nüchtern. Ne? Also, ja. Genau. Ich lehne mehr Bewerbungen ab, als ich annehme, muss ich sagen. Die Woche habe ich 2 bekommen. Die kommen einfach random. Also schon per E-Mail an, die rufen an. Ich schreibe nichts aus. Ich würde auch ganz ehrlich heute keine einzige Anzeige mehr machen, weil ich schreibe nicht so, wie man schreiben muss. Ich suche einen Mitarbeiter und es ist mir egal, ob es eine Frau oder ein Mann oder was weiß ich ist, aber ich schreibe da nicht, ich suche MD, VDS, Y, Sternchen, das mich interessiert. Ja, aber
das verstehe ich, aber du hast ja echt, du hast 2 Probleme. Nicht, die ich sonst immer bei allen Leuten höre. Weißt du, Neukunden sagst du, irgendwie wirst du empfohlen, die kommen zu dir und.
Wir haben auch super viele Zuträger. Wir haben 3 große Zuträger. So, also von daher, also wirklich, haben wir nicht das Problem.
Nee, aber das ist ja, und das Zweite ist, du sagst auch, du hast auch, also ne, das zweite Problem, was ich von vielen immer höre, ist einfach, gute Mitarbeiter zu finden. Es ist voll schwer, das ist einfach mal so. Aber auch ich das bei dir. Ich
habe einen anderen Ansatz.
Ja, aber genau, was machst du denn so gut? Du bist offensichtlich gut.
Nee, das hat nichts mit gut zu tun. Das ist die Frage, was machst du? Wie gesagt, wenn einer Vertriebler, der ist ein krasser, also mein Vater war das auch, der hat zum Beispiel gesagt, ja, du brauchst dafür ein richtig guter Vertriebler sein. Ich sag, was ist denn ein guter Vertriebler? Einer, der dir erzählt, wie reich er ist, etc. und dann irgendwie guckt, wie er seine Pepsi-Cola zahlen kann? Ja, so ein Bühnenmensch. Ich sag, nee. Genau, ich such das nicht. Ich sag immer, ich baue ein System, mit dem Leute besser werden, die nicht in diese Norm passen. Ja. Und das System sorgt dafür, dass sie mehr Freizeit und mehr Geld haben. Und dadurch sind sie auch glücklich. Und bleiben auch. Weil sie die Systeme woanders nicht hätten. Wenn ich jetzt hingehe und ich suche den Spitzen, Beispiel, also das wäre ja weise, wir haben einen Kunden von einem großen Internetkonzern. So. Der Typ ist irgendwie, mittlerweile ist mit, glaube ich, 19 oder so. Der verdient irgendwie 700.000, 800.000 Euro im Staffel bis ist der Einkommensmillionär, mit irgendwie war der schon mit 17. Fast so. Wenn ich so einen Mann suche, den kann ich eh nicht bezahlen. Den werde ich auch niemals kriegen. Ja, den werde aber auch der ganze Mittelstand niemals kriegen. Den können halt nur so große Konzerne wie Amazon, Google oder was weiß ich bezahlen. Also muss ich gucken, dass ich mich nicht auf solche Leute festlege, sonst muss ich mich darauf hinweisen, entweder die Leute dafür hinzubringen, dass sie das machen können, und die Prozesse schaffen, dass ihnen das möglichst leicht fällt. Oder vielleicht, dass die Prozesse so unterstützen, dass ohne diese Prozesse das Ganze viel, viel schwieriger wäre und die Performance einfach nicht da wäre, sodass es wirklich ein Win-Win-Effekt ist. Und das ist mein Ansatz und ich glaube, deswegen ist das so.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also die Prozesse sind immer mal im Hintergrund, was die Software, die quasi alles prozessual so regelt, dass jeder am besten sein kann in der Beratung, wenn ich es richtig verstehe, oder? Also du gibst denen alles vor und sie funktionieren da drin.
Ne, sie haben schon, also es gibt einen roten Faden. Ich gebe keine Skripte. Also ich gehe nicht hin und sage, jetzt begrüßen, jetzt lächeln oder so. Es gibt einen roten Faden, dass man sich nicht verliert. Aber die Gespräche sind frei.
Ich verstehe auch langsam, glaube ich, warum du mir so empfohlen wurdest, weil es ist bei dir ganz klar strukturiert. Du gibst im Prinzip perfekte Leitlinien, Leitplanken für Leute. Und darin können sie einfach gut funktionieren. Zum Thema aber alles noch PKV ist das Thema, oder?
Genau, Standpunkt jetzt ist das so. Anfang nächsten Jahres wird das anders sein. Ja, wir bauen da gerade schon was auf.
Da bin ich mal gespannt, was wir. Ja, ich sehe das, und es ist vor allen Dingen auch sehr strukturiert und sehr digital, also auch sehr digital bist du. Und jetzt wäre meine eine Frage noch so. Spielt bei dir KI irgendein Thema? Von dem reden gerade alle.
Ja, die Frage ist halt immer, spielt KI ein Thema? KI wahrscheinlich deutlich weniger als bei anderen, weil ich halte Automatisierung, wenn man sich auskennt, für sinnvoller als KI, Standpunkt heute. Wir nehmen mal das beste Beispiel von ChatGPT-5. Ich schicke ChatGPT-5 eine Aufgabe. Ich habe hier einen Mietvertrag von mir. ja, Blanco, von, so, und habe gesagt, bitte befüll mir diesen Mietvertrag, ja, oder schreib mir diesen Mietvertrag ab und mach mir einen neuen, wie auch immer. Sagte, ja klar, mache ich, und schickt mir eine Seite Word-Datei. Jetzt brauche ich wahrscheinlich keinem sagen, dass ein Mietvertrag keine eine Seite hat. Ne? Ich sage, ja, was ist denn mit den restlichen Seiten? Ja, ich habe schon verstanden, du willst einen längeren haben. Ich mache dir noch das und das rein. Ich so, nein, ich möchte 1:1 den haben. Okay, ich mache dir das 1:1. Weil das viele Daten hat, wird das etwas dauern. Ich melde mich bei dir, wenn du fertig bist. Das kannst du dann hier runterladen. Normalerweise sieht man immer, wenn der arbeitet, weil dann steht er hier, er codet oder er macht das. Und da ist gar nichts gewesen. Ich schreibe so, fängst du auch mal an? Ja, ich fange sofort an, dann kannst du es hier runterladen. Habe ich ihm irgendwann geschrieben, willst du mich verarschen? Du machst gar nichts. Und erst dann fing der an und hat angefangen, das zu erstellen. Und er hat es wieder scheiße gemacht. Ja, damit möchte ich nicht sagen, dass KI generell schlecht ist. Aber wenn ich einen Prozess aufsetze, so wie ich ihn mir denke, und setze diese Sachen so rein, die ich selber aus meiner Feder nehme, ist es erstmal Aktenstandpunkt heute persönlicher und ich weiß, dass es funktioniert und dass es gemacht wurde.
Kann ich voll ganz verstehen. Und ja, ich, das, was du mit ChatGPT beschreibst, habe ich auch schon sehr oft und ich beleidige auch sehr oft ChatGPT, ja, möchte ich festhalten. Auch schön, mal jemanden zu treffen, der das auch manchmal so neulich angeschaut. So, was? Wieso beleidigst du eine KI? Ich soll nicht tut, was ich will. Ja. Ganz genau. Ja. Sehr gut. Aber schön, ich bin mal gespannt, ich bin jetzt schon mal gespannt, was im nächsten Jahr kommt. Was ich aber auf deiner Seite, weil du hast gesagt, du machst, also im Prinzip habt ihr ja ständig Kunden bekommen, kommen bei euch. Warum, also, du brauchst gar keine große Akquise machen, wenn ich es richtig sehe. Warum hast du eigentlich einen Blog auf deiner Seite?
Weil wir Mitarbeiter haben, die ursprünglich Journalistin werden wollte und die wollte schon gehen, weil sie ihren Traum leben wollte. Nämlich gesagt, weißt du was, dann schreibst du einfach für uns und dann bleibst du hier. Und jetzt ist sie hier und macht beides.
Ah, okay. Guter Chef.
Ey, ich hab gesagt, verdienst auch mehr mit. Also.
Definitiv. So, ne?
Und ja, das ist von daher. Wirst du auch nicht durch eine KI dann ersetzen. Also klar, wir nutzen, um darauf zurückzukommen, wir nutzen KI für beispielsweise E-Mails beantworten und sowas, ne, dass man nicht alles selber schreiben muss und so. Für Standardsachen das schon. Ja. Aber jetzt für wirklich wichtige, sag ich mal, wirklich prozessuale Sachen, ist es mir aktuell, Standpunkt heute, noch zu fehleranfällig.
Okay. Und hast du deine ganzen Strukturen von Anfang, also war von dir schon immer klar, dass du so und so die Strukturen haben willst, also ich selbstständig mache das, oder hast du mit der Zeit gemerkt, okay, es kommt immer mehr Arbeit, ich brauche Strukturen?
Nee, das habe ich, das kann ich auch sagen, das ist auch an WeFox und da kann ich mich dort bedanken, das ist einfach das Umfeld, was ich dort kennengelernt habe und wo ich einfach gesehen habe, okay, die Menschen sind da, warum sind sie da? Ich habe auch privat mit einem da sehr, sehr viel Zeit verbracht und verbringen dürfen und ja, mentormäßig kann man sagen und habe mir davon sehr viel abgeschaut und habe gesagt, okay, das bringt nichts, wenn du selber super doll bist, du musst dafür sorgen, dass andere besser sind. Wenn du der Beste in dem Raum bist, dann musst du den Raum verlassen und du musst dafür sorgen, dass der Raum besser wird als du.
Ah, okay, also hast du quasi vom VFox quasi schon viel gelernt, also einfach so kannst du
unglaublich sagen. Viel. Wirklich, das muss man echt sagen. Also jetzt nicht krankenversicherungstechnisch, also fachlich, ja, aber von dem Ganzen, wie baut man etwas auf? Oder gerade auch, ich habe viele Sachen gesehen, wie ich sie niemals machen würde.
Ja. Was sind die positiven Sachen? Wir müssen jetzt nicht auf die negativen mal eingehen, aber was ist das Positive, was du von VFox mitgenommen hast? Weil bei uns in der Branche, ne, hat es ja schlechteren Ruf, ne? So ist irgendwie
VFox. Ja, scheiße, irgendwie muss man einfach sagen, wie es ist, Punkt,
ja. nee, aber was hast du von VFox positiv mitgenommen, wo du sagst, das haben die super gemacht, da habe ich sau viel gelernt von?
Also am ersten, ich muss von dem Anfangs-Refox, für mich gibt es zwei. Es gibt einmal, dass das Logo lila wurde, ja, so, in dem Moment, und es gab die Zeit davor nicht. Wenn ich spreche, spreche ich immer von der Zeit davor. Ja, weil nachher war es meines Erachtens eher so 0815-Vertrieb 90er Jahre, und davor war es halt wirklich, war es cool. Leider haben das viele Menschen ausgenutzt. So, sei es drum. Was fand ich besonders cool? Erstmal war es, man muss sagen, es war sehr viel Geld da. Und man konnte halt Fehler machen. Ja? Und das Gute, was ich aber fand, dass die Fehler gemacht wurden, gut, damals war es vielleicht auch eine Situation, aber da hat keiner gesagt, so, ich war das jetzt nicht, sondern ich habe das scheiße gemacht, ja, der Lead hat jetzt halt 2.000 Euro gekostet in der Erzeugung. Ja, also man stand vor allem zu seinen Fehlern was ich heute bei vielen Situationen woanders nicht sehe. Das finde ich zum Beispiel sehr vorbildlich. Dann war es so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, das war, die Leute haben zusammengearbeitet. Und egal, ob das jetzt die Geschäftsführer war oder First Level, die saßen alle nachher am gleichen Tisch und haben da auch gegessen. Ja, da gab es keinen Vorstand in der 12. Etage, der einen eigenen Koch hat mit seinen Vorständen und da auf eine Terrasse geht, die auf irgendein Stadion geht oder sowas, sondern die Menschen waren in Anführungszeichen so, dass alle gleich. Das sind Sachen, die ich mitgenommen habe. Dann gerade technisch habe ich gemerkt, dass ich in der Versicherungsbranche, wenn man technisch etwas machen will, etwas umsetzen will, maximal Windows 95 vorfindet. Also musst du dich in Branchen bewegen, die außerhalb der Versicherung sind und eine Technik, die daher holen. Weil die sind, also nehmen wir mal ein Beispiel, es gibt heute einen Pool, auch in Norddeutschland, der verkauft ein einfaches Make-Ding, was sich selber irgendwie 25 Euro kostet für 500 und da schreiben Makler, boah, das ist voll super. Ja, wo ich mir so denke, was kannst du denn wirklich 10 Minuten selber machen? Ja, weil einfach die Bubble halt da ist. Ne? Die, man muss halt nur mal da rausgehen und muss mal sagen, ja, dann gehe ich doch mal auf so eine Tech-Messe. Ja, da gibt es hier bei uns, gab es eine Marketing-Messe und direkt, und ich gehe da halt hin. Ja, ich gehe auch zu Steuerberater-Fachkongressen und setze mich da hin. Ja, weil damit ich meinem Steuerberater das hinlegen kann und dann kann er mir sagen, ob das stimmt, was ich ihm jetzt sage als Idee. Und dann kann er das prüfen, ob das durchgeht. Weil wenn ich ihn frage, gib mir eine Gestaltungsmöglichkeit, das hat er nicht gelernt. Der hat 1000 Stunden Ausbildung, 3 Stunden sind Steuergestaltung und der Rest ist, wie halte ich die Steuern ein? Also muss ich ihn dafür nutzen, dass er die einhält. Also bringe ich die kreativen Ideen selber und er muss dafür sorgen, in der Zeit, die er gelernt hat, und das kann er auch gut, ja, das einzuhalten. Und dann sagen, okay, das geht durch.
So. Und woher hast du dann deine Technik? Wenn du, also, dass die Technik bei der Versicherungsbranche nicht up to date ist, würde ich auch unterschreiben. Also, die versuchen viel, aber die sind nicht immer zwingend. Aber wo holst du dann deine her? Wo hast du deine Technik für dein Tool hergeholt, für deine Grundlage hergeholt, für deinen Prozess
hergeholt? Es gibt doch, also wirklich, da kannst du einfach mal Basic CM, da gibt es so viel. Du kannst Rohlinge kaufen, du kannst, also da gibt es super viel. Gibt es mehrere Webseiten, du kannst.
Nee, bei dir speziell, also was hat dich inspiriert? Also nicht
was dich jetzt inspiriert hat. Ach so. Warum das? Ja, kann ich dir sagen, weil ich habe mir bei allen Pools oder ich habe gefühlt bei jedem Pool irgendwie eine Anbindung gehabt. So, und habe mir mal das angeguckt, das Verwaltungssystem, weil mein Grundsatz immer war, das muss alles über einen Pool laufen, damit das mit den Daten und alles funktioniert. Aber ich musste halt sagen, dass ich irgendwie dieses Versprechen von ja, das entwickeln wir, das kommt morgen, ja, irgendwann nicht mehr hören konnte. Ich konnte es einfach nicht mehr hören, weil es kam dann halt auch nicht. So, alle haben gesagt, wir machen gerade das, aber es macht keiner was. Und ich, das ist nicht mein Anspruch. Also mache ich selber. Ja, und ich muss sagen, wenn wir das selber in der Hand haben und auch ja natürlich auch selber bezahlen, aber ist ja in Ordnung, kriegen wir die Deadlines deutlich besser eingehalten, die wir uns setzen.
Aber bist du auf eine IT-Messe gegangen und hast du den Rohling geholt für deine Grundlage, für dein MVP, oder?
Wir haben ja Kunden. Wir haben doch alle Kunden aus der IT. Ah, okay. Sicherheits-IT, wo auch immer. Wir haben doch alle so. Ich frag die dann. Ich habe die auch gefragt. Und wie gesagt, von dem einen, der arbeitet für ein großes amerikanisches Unternehmen. Der ist nicht so gut mit Menschen, aber ich unterhalte mich immer nett mit ihm. Und dem habe ich halt gesagt, guck mal, kannst du mir was sagen, was möglichst super einfach ist, sage ich, für dich so Sonderschulniveau, ja, wo wir hier mit arbeiten können. Und da hat er mir mehrere Sachen gesagt, wo ich mich das angucken könnte. Und da bin ich zu diesen Messen gefahren und habe die Kontakte halt angesprochen, die er mir gesagt hat. Ja, und so kam man dann in Gespräche, überlegt, was kann man machen. Habe dann eine Kooperation mit einer IT-Firma geschlossen und die haben das gemeinschaftlich umgesetzt. Und setzen das auch immer noch auf. Hört ja nie auf.
Ah, okay. Gut. Also es ist einfach wirklich, es ist nicht, du hast ja kein MVP gebaut.
Nein. Also ich hab ein Rolling gemacht und hab das dann ausgebaut. Also stell dir einfach vor, du hast einen Kasten, ja, und die Menüs und alles machst du selbst. So musst du es dir vorstellen. Und alle Funktionen danach auch. Also du hast einfach nur quasi einen Baukasten. Baukasten ist auch ein bisschen. Ja. Du kaufst ein Rolling und den bespielst du. Also es ist selbst komplett neu gebaut, wäre falsch, ja, aber auf dem Baukasten aufgebaut wirst auf jeden Fall schon.
Und haben nicht andere Makler dich mal gefragt und haben Interesse, deine Software zu übernehmen? Scheinbar funktioniert die ja ziemlich gut.
Fairerweise weiß das kaum einer, weil ich es keinem erzählt habe.
Okay.
Grob. Außer die Leute, mit denen ich auch befreundet bin, die kennen das. Und ich habe gar kein Interesse, das zu verkaufen. weil ich habe gar keinen Bock. Weil, soll ich dir ganz ehrlich sagen, mir geht's nicht um Geld. Es nervt mich dann, weil dann kommt wieder irgendwas und dann kommt er, ja, ich hätte gern diese Funktion. Und so, gar keinen Bock, ja, dann mach selber. So, ich will mich, ich bringe, so für die 300, 400 Euro im Monat, das ist mir nicht wert, das ist mir der Stress nicht wert. Dass sie dann, weißt du, was
ich meine? Ja, voll und ganz. Ich finde es nur gerade interessant, dass du einfach dir selbst so ein Tool baust, was offensichtlich ja für deine genauso funktioniert, wie du willst, und das davon wenige wissen.
Ja. Ja, weil muss ja nicht alles erzählen. Jetzt, nach dem Podcast wird es vielleicht anders sein, aber wie gesagt, Walter kennst du zumindest schon, ne? Der ist eingeladen worden. Der arbeitet mit da.
Ah, okay. Das ist übrigens Gruß an Walter an der Stelle hier übrigens.
Von uns. Grüße an Walter. Grüße nach Mexiko. Genau. Komm mal wieder nach Deutschland.
Genau, kann ich auch nur sagen. Aber das ist echt, das klingt super. Also du hast einfach dir selbst ein Tool gebaut, weil das, was die anderen hatten, hat nicht funktioniert. Du hast arbeitest ja noch Prozessen. Mhm. Kunden kommen automatisch, deine Mitarbeiter melden sich auch bei dir. Das klingt alles so perfekt, also einfach so nach einem roten Plan, alles funktioniert perfekt. Was waren denn so Misserfolge auf deinem Weg zum Makler?
Ich habe Menschen, kann ich den ganzen, zum Makler meinst
nee,
du?
Also nee, jetzt, bevor nee, ich Makler nee, nee, zum jetzt, zum jetzt.
Zum jetzt. Ja, ich habe, kann ich ganz offen ansprechen. Ich habe Menschen vertraut, die Dreck unter den Füßen nicht wert sind, ne? Muss man ganz ehrlich so sagen. Möchte ich aber nicht so genau auf Einzelheiten eingehen. Aber ich glaube, ich habe schon auch viel Geld verbrannt, auch beispielsweise mit einem Angestellten, ich habe immer gedacht, als ich bei der Allianz zum Beispiel angefangen habe, war mein Grundsatz immer, ich hatte ja ein kleines Fixum und der Rest war ja Provision. Das heißt, ich musste immer laufen. Mir hat das jetzt keinen Stress gemacht, aber ich habe gesehen, wie andere das psychisch halt belastet. Und dann habe ich halt gesagt, das muss bei mir keiner haben. Also habe ich ihm ein Auto bestellt, ein Fixgehalt, von dem er wirklich leben kann, wo er auch noch mehr verdienen kann. Und er sagte sogar noch zu mir, ey, Timo, du darfst mir das alles nicht geben, ich nutze das dann aus. Habe ich aber nicht geglaubt. Muss man auch fairerweise sagen, ne? Das in dem Fall, da würde ich das jetzt nicht so sagen, weil das ist mein Fehler, ja, weil ich hätte ja einfach zuhören können. Habe ich nicht gemacht. Hab gedacht, du bist es besser. Das hat mich dann im Endeffekt knapp 100.000 Euro gekostet, der junge Herr. Aber alles gut. So, ne? Im Endeffekt, das sind Fehler, aus denen man lernt. Ja, ich habe schon, kennst du, wir wollten damals bei WeFox, werde ich auch nicht vergessen, haben wir ja KFOR gemacht und dann kam der Vorstand von One auf mich zu und sagt, hey, kannst du hier 1.000 Kfz machen oder was? Ne? Dann habe ich gedacht, boah, ganz ehrlich, keine Ahnung, ich mach das. Weil ich hatte in dem Zeit ein Angebot von einem bekommen, wusste ich ja nicht, dass das Scam ist, ja. Von wegen, ja, wir bauen dir eine Seite, machen das da, hier sind unsere Nachweise. Ja, und dann habe ich schon mal pauschal einfach mal ein paar Mille darüber überwiesen, ne? Damit die anfangen können zu arbeiten. Bis ich dann rausgefunden habe, hier, Holding Limited, schlag mich tot, Geld ist schon lange weg und ja, gescammt worden, ne? Auch das ist mir schon also, passiert.
Moment, die haben dir gesagt, wir haben 1.000 Kfz-Leads. Und hatten
genau, nicht. Genau, richtig, genau.
Ach so. Ja. Genau. Ich dachte ja, gerade genau. So, wie viel, aber hättest du dann auch strukturiert, ja. Automatisch, weil 1.000 Kfz-Leads ist ja schon.
Ja, aber da hatten gedacht, das hätten wir schon hinbekommen über den Rechner. Ja, das ist nicht das Ding. Es ging ja alles über One. Es ging ja einfach vor Prämie minus 5% nach mir die Sinnflut. Mehr war es ja nicht. Es war ja kein hier von wegen, wie viel Fahrer, wie viel Kilometer, wie viel SF-Klasse, hat alles nicht interessiert.
Ah, okay.
Ja, die hätten einfach Drag and Drop hochladen der Police, die wäre ausgelesen worden und damit wäre das befüllt und fertig.
Ah, okay.
Also das wäre möglich gewesen.
Gut, das war nur Scam von Seiten der Leads.
Ja. Genau, Also es sind schon einige Sachen passiert. Das ist aber auch, glaube ich, normal. Ich glaube nicht, es ist relevant, wie oft du hinfährst, es ist relevant, wie oft du wieder aufstehst und weitermachst. Und ich glaube, das ist am Ende das, was den Erfolg bringt. Egal was ist, musst du immer weitermachen.
Das definitiv. Und ich bin gespannt, was du noch weiter machst, ne? Also nächstes Jahr. Jetzt, da ich dich ja auf dem Schirm habe, genauer, werde ich mir das mal genauer anschauen. Sehr, sehr, sehr schön. Weißt du eigentlich, wann du gemerkt hast, dass dein Weg funktioniert, oder war das für dich irgendwie eigentlich immer so klar? Weil es klingt halt so logisch bei dir. Oder gab es auch mal irgendwann so.
Ich habe mir keine Gedanken darum gemacht. Ich habe mir auch nie Gedanken darum gemacht zu scheitern. Noch nie. Ehrlich nicht. Es muss man natürlich sagen, dass ich aus einer Situation herauskam. Ich hatte eine Bank auf, ich habe auch ein bisschen irgendwann mal zwischendurch auch in der Uni eingeschrieben gewesen. Ich hatte eine Ausbildung, ne? Ich wusste, dass ich irgendwie klarkomme. Und ich habe mir nie Gedanken, auch Angst darum gehabt, dass ich einen Job finde. Ich wusste, ey, worst case, wenn ich scheitere, ich finde einen Job. Ich bin jung, ich habe was gelernt. So, wenn du aus einer Bank kommst, eigentlich auch damals zumindest immer gut gewesen. Und von daher hatte ich einfach keine Angst zu scheitern. Ich habe mir auch seit dem ersten Tag keine Gedanken drum gemacht. Und ja, deswegen, ich kann es ja nicht sagen, ob das logisch ist. Und ich glaube, es ist immer ein Stückchen Glück, was dazu gehört. Und ja, und ich glaube, man muss fleißig sein. Ich habe vieles in meinem Leben auch hängen lassen, vor allem gerade in der Anfangszeit mein Privatleben. Ja, wirklich links liegen lassen für den Erfolg auf der anderen Seite dann. Also ich sag mal, ein Tod musste sterben. Und bei mir war es dann halt der private Bereich dann. So.
Ah, nee, aber das stimmt, fleißig sein muss man, stimmt. Wir sind jetzt aber schon am Ende, weil es ist schon ein guter Tipp, weil da frage ich ja immer meine Gäste, was denn so der beste Tipp in der Anfangszeit war, den sie mal bekommen haben, egal wann, kann seine Bankausbildung gewesen sein, kann vorher, kann irgendwie, aber ein bester Tipp, den du bekommen hast und den du immer noch beherzigst.
Von meinem Kollegen Ennis, schöne Grüße, immer weiter Gastarbeiter, hat er gesagt. Nee, also immer weitermachen. Also nicht aufhören, weitermachen. Und wenn was irgendwie nicht läuft, einfach weitermachen. Das ist das, worauf es ankommt. Ja? Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Okay. Und was hättest du gerne am Anfang von deiner Karriere gewusst, was du dir selbst hart erarbeiten musstest?
Ich mach solche Spiele mit mir selber nicht, ne? Von wegen, was wäre, wenn irgendwie wo wäre, weil es halt nicht ist. Was hätte ich gern gewusst? Boah, ich sag ganz, ich müsste jetzt echt lange überlegen, um eine Antwort zu geben, weil ich sage immer alles. Wer weiß denn, ob es so passiert wäre, hätte man das gewusst, hätte ich bestimmte Entscheidungen dann überhaupt getroffen, wäre ich überhaupt dahin gegangen, wäre es dann zu dem Ergebnis gekommen, hätte ich damals in der Schule aufgepasst, wäre ich dann heute ein Doktor, ich weiß es nicht, ist mir aber auch ziemlich egal.
Stimmt. Und wie ich zur Einleitung sagte, ne, weil ich bei dir ja gelesen habe, bei dem Pfefferminzia hier Poesiealbum, wo du ja sagtest, ey, alle Fehler, die ich gemacht habe, bringen mich jetzt dahin, wo ich bin.
Das ist so, ja.
Und das ist ein sehr guter Spruch, kann ich auch nur unterschreiben. Gut, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Ist immer, was für Bücher kannst du empfehlen oder was für Medien kannst du empfehlen, wo man so Inhalte sich rausholt oder du dir rausholst?
Bezogen auf was?
Na, egal, also du kannst sagen, ich lese gern was zur Entspannung das oder fachlich das oder ich schaue mir das an oder ich gucke den YouTube-Kanal. Also einfach, wo du sagst, so, das kann man sich mal anschauen, anhören, anlesen, das lohnt sich.
Boah. Jetzt muss man sagen, ich gucke kein Fernsehen, ich lese keine Bücher, wenn ich jetzt auch ehrlich sein muss, höre nicht mal Podcasts.
Aber was machst du denn dann?
Ich wüsste echt nicht, was ich dir jetzt sagen soll. Ich habe den ganzen Tag immer irgendwas zu tun. Das ist wirklich so.
Und woher bekommst du dein PKV-Fachwissen?
Ja, das lese ich mir an. Ach so, das liest man sich an. Wenn ein neuer Tarif kommt, kriege ich ja die Bedingungswerke immer schon 3 Monate, 4 Monate vorher geschickt, kann ich mir die ja durchlesen.
Ah,
ne, dann weiß ich ja, das gibt's ja so, oder wenn irgendwelche News kommen, oder das kriegt man, keine Ahnung, du weißt ja, wie das ist, wenn du in so einer Bubble bist, dann einer kriegt was mit, dann gibt's direkt eine WhatsApp-Gruppe, hier kriegst du da, ist eigentlich vertraulich, hast du hier, ne, ist ja immer das Gleiche wie überall, ne, so, deswegen, das kommt ja nachher auf einen zu, also wenn ich jetzt ganz neu anfangen würde, ja, dann würde ich natürlich sagen, als erstes würde ich zumindest mal die Messen besuchen, sowas wie DKM und Schlag mich tot, weil es zumindest gerade am Anfang halt gut ist, um Leute zumindest mal gesehen zu haben, dass wenn du anrufst, zumindest nicht ganz weit weg ist, wer du bist. Ja. Aber jetzt so, keine Ahnung, wenn du einmal vernetzt bist, meines Erachtens musst du schon echt viel falsch machen, um nichts mehr mitzukriegen.
Und was würdest du jemandem Neues empfehlen, was er lesen sollte oder wie er an das Wissen kommt?
Auch die ganz ehrlich, also kann ich dir sagen, ganz knallhart, es ist super trocken, Bedingungswerke. Ihr wisst dann teilweise mehr als die Angestellten am Apparat, die das teilweise bewerten. Und wir hatten schon Telefonate, da konnten der Mitarbeiter, habe ich gesagt, da war der einen Antrag abgegeben, habe ich gesagt, schauen Sie genau nach, in den Annahmerichtlinien muss das angenommen werden. Da hat der Mitarbeiter seine eigenen Annahmerichtlinien nicht gekannt und er hat nur seine Gesellschaft. Ja? Ich würde sowas, Annahmerichtlinien mir schicken lassen, Bedingungen, lernen. Ja, man muss jetzt nicht von Pfefferminzia, also so, jetzt Pfefferminzia ist immer so ein Ding, wenn man keine Versicherung nennen will, ne? Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Also ich würde jetzt nicht hingehen und mir von allen PKV-Versicherungen, obwohl das sind ja eh nicht so viele, irgendwas schicken lassen. Ich würde schon mal gucken, hey, nehme ich mir ein Vergleichsprogramm, gibt's ja super viele von PSP über Level 9, über was weiß ich, schnapp mir die, such mir meine raus, wo ich sage, hier, damit kann ich jedes individuelle Ding abdecken. Ja, und dann ab die Bedingungen ziehen. Annahmerichtlinien muss ich mir meistens schicken lassen, weil die gibt's da nicht. So einfach Versicherer anschreiben, hier besorgt mir mal. So, fertig. Das ist meines Erachtens das, womit du erstmal am weitesten kommst, weil du teilweise auch Rückfragen von Kunden beantworten kannst, die andere im Vertrieb überhaupt nicht beantworten können, weil sie PSP auf wenig Text lesen mit Sternen. So, ne? Und den Lied kriegst du da.
Sehr schön, interessant. Ich muss gerade noch, wo du von deinen Kunden, so kommen deine Kunden zu dir, muss ich ja zum Anfang noch mal geben, wo wir herausgefunden haben, dass du eine Kundin hast, die bei OnlyFans ist. Hast du eigentlich auch schon...
Nicht nur eine.
Okay, nicht nur eine, offensichtlich. Okay, gut. hast du auch schon ein Lied über OnlyFans eigentlich bekommen, dass sich irgendjemand darüber gemeldet hat?
Also... Jein. Also jetzt muss man sagen, also direkt über OnlyFans selber nicht, aber wie das halt in anderen Gewerben auch ist, ne, der kennt den, ruf den mal an, ne, das schon. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ey, wir waren auf OnlyFans, da war ein Video und da hat einer draufgeklickt und gesagt, berat mich mal, nein, das gab es nicht, da muss man so ehrlich sein.
Und das hat mich jetzt gerade nur noch am Ende nochmal so spontan, ich muss wieder nachfragen.
Aber gut. Hab's noch nicht drauf angelegt, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt den groben nächsten Step haben, wäre das so ein Ding, wenn ich mal sagen würde, hey, wenn wir so eine machen im Büro, haben wir manchmal Promille-Challenge gemacht. Das heißt, kriegst so einen Alkoholtester und dann legst du halt einen Wert fest, sagst zum Beispiel, keine Ahnung, 0,3 oder 0,4, also 0,3 wahrscheinlich eher so. Und dann müssen alle trinken, bis sie 0,3 haben und dann wird gearbeitet. Ja? Darf man auch nicht drunter fallen, das muss man nachlaufen. Und da wäre es zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir dann hier Mühe geben würde, dass man da so macht, dass man darüber mal ein Lied generiert. Dann wäre das so ein Moment, ja. Aber aktuell ist es nicht auf der Prio-Liste.
Ganz sehr großartig, ich bin begeistert. Ey, sehr schön. Sehr schönes Gespräch. Ich bin gespannt, was bei dir noch so in den nächsten Jahren so kommt. Das sind auf jeden Fall super strukturiert. Und ich verstehe jetzt, warum man dich mir empfohlen hat, kann ich dir sagen. Also.
Ja, Christian, ich hoffe, das ist in deinem Podcast was dabei war, was irgendwie ein paar Hörer bringt.
Auf jeden Fall bringt das den Leuten was. Ich glaube echt, wenn man wissen will, wie man strukturiert arbeitet, kann man sich Leute bei dir mal melden. Also ich verstehe, warum die sagen.
Strukturieren kriege ich.
Ja, das ist empfehlenswert. Ja, schön. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, Timo. Echt? Sehr viel Spaß.
Danke
fürs Gespräch.
Ebenso. Vielen Dank, Marco.
Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen nicht nur ebenso viel Spaß gemacht wie Timo und mir, sondern Sie haben auch den ein oder anderen Tipp mitgenommen. An der Stelle noch einmal der Hinweis, ich würde mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und das war die Königsmacher-Folge mit Timo Protheer. Mein Name ist Marco Petersohn und das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel, dem Ass im Ärmel bei Presse-, Medien- und PR-Arbeit für Finanzdienstleister. Denn mit Social Media erreichen Sie bestenfalls einen Teil Ihrer Zielgruppe mit Ass im Ärmel, Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiedersehen. Ich mache, wenn ich König von Deutschland.